Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße ganz herzlich meinen Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com unseren Formel-1-Experten, der Chefredakteur, zugeschaltet aus dem schönen Österreich, Christian Immervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole. Und ich muss mich ein bisschen für meine kratzige Stimme entschuldigen. Ich bin so leicht grippisch angeschlagen momentan.
Es ist so ein bisschen auch die Geschichte in der Redaktion von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Ruben letzte Woche war ja auch leicht angeschlagen. Also offensichtlich schlechte Arbeitsbedingungen. Ja, das ist überhaupt nicht gut, das muss besser werden. Nein, Quatsch. Gute Besserung auch an dich natürlich, dass das schnell wieder weggeht. Trotzdem schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über den großen Preis von Singapur zu sprechen. Ja, was soll man sagen? Lewis Hamilton bewegt sich immer weiter auf den Weg, wenn man so will, Richtung Weltmeistertitel. Es war eine klare Angelegenheit, zumindest ab Q1 am Samstag für Lewis Hamilton, für Mercedes im Kampf gegen Ferrari, gegen Sebastian Vettel. Und im Rennen hat sich auch noch ein gewisser Max Verstappen dazwischen geschoben. Über all das werden wir sprechen. Wir sprechen aber jetzt erstmal über Christians Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Du hast eine hervorragende Kolumne geschrieben, finde ich. Du hast die Causa Vettel und Ferrari ziemlich gut dezidiert, seziert, muss man sagen. Möchte aber noch über ein weiteres Team sprechen, über einen weiteren Fahrer sprechen. Eigentlich zwei, die besonders schlecht geschlafen haben, und ich habe da einen kleinen Song vorbereitet. Dödüm, 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 dödüm. Ihr wisst alle, was das Anfangslied war von The Pink Panther. Und wir kommen natürlich zu Racing Point Force India und zu Esteban Ocon. Er ist für mich tatsächlich der wahrscheinlich auch am schlechtesten geschlafen hat, trotz seines Geburtstags heute. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch. Christian, endete Esteban Ocons letztes Formel-1-Rennen in Singapur in der Wand?
Ich glaube nicht. Ich kriege das Gefühl, dass er die Saison zu Ende fahren darf. Weil ich glaube, dass man, und darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, dass man bei Force India oder bei Racing Point oder wie auch immer bei der Teamführung zur Erkenntnis gekommen ist, dass in der Situation, wo man die Punkte ganz gut braucht, ein Fahrerwechsel, wo Stroll Ocon ersetzt, dieses Jahr nicht unbedingt zielführend wäre. Das ändert aber überhaupt nichts an seiner grundsätzlichen Situation, weil das er nächstes Jahr dann nicht mehr fahren wird. Das scheint mir nach allem, was wir wissen, in Stein gemeißelt zu sein, dass da Sergio Perez fahren wird und bei Stroll, das ist ja ein Selbstläufer in der Konstellation, die es da gibt mit dem Vater Lawrence Stroll, der da jetzt als Investor engagiert ist. Und das ist natürlich insofern besonders bitter, als man sagen muss, auch gestern hat ja gerade Sergio Perez, also ich weiß nicht, was den geritten hat, und ich finde, der kam noch ganz glimpflich davon, was so die Kritik an seiner Fahrt betrifft. Aber da muss man ja ganz klar sagen, dass Esteban Ocon vielleicht kein Drive in der Formel 1 hat nächstes Jahr und in dem Team stattdessen Sergio Perez und Stroll fahren dürfen, das hat natürlich schon echt einen bitteren Beigeschmack. Also das tut einem richtig weh. Das ist, wenn man die Formel 1 jetzt kennt und weiß, wie viel es da nicht nur um Sport geht, sondern auch um Geld, um Macht, um Einfluss, dann ist das alles so ein bisschen, dann kann man das verstehen. Aber natürlich im Herzen des Racers, dass ein Ocon vielleicht zuschauen muss nächstes Jahr, ist natürlich absolut bitter. Also ich finde da gar nicht die richtigen Worte dafür. Was willst du da sagen? Weil die Rennsituationen, die dazu geführt haben, wenn man sich diese Situation in Kurve 3 anschaut, wo Perez und er zusammengekracht sind, dann war das für mich so, und korrigiert mich, wenn ihr das anders gesehen habt, aber als hätte der Perez erstmal eigentlich schön in die Kurve eingelenkt, so dass alles gut gegangen wäre, nur mitten in der Kurve ist er dann irgendwie, hat er so einen Zacken nach rechts gemacht und wurde plötzlich ein bisschen nach außen versetzt, und dann wurde es für Ocon zu eng. Ich glaube nicht, um das vorwegzuschicken, dass der das absichtlich gemacht hat, aber ich glaube, die Kollision wäre definitiv vermeidbar gewesen. Und was dann später mit Sirotkin passiert ist, von der Kamera, ich habe da noch keine schlüssige Erklärung dafür gehört, im Übrigen von niemandem der Beteiligten, aber das sah für mich so aus, als wäre der dem einfach reingefahren.
Ja.
Gibt es wahrscheinlich eine andere Erklärung als den Signals, den er gehabt hat. Aber das hat tatsächlich für mich ausgesehen wie die Nummer von Vettel in Baku gegen Lewis Hamilton.
Ja, es hatte auch ein bisschen was von Schumacher in Jerez gegen Villeneuve.
Genau.
Ja.
Genau, ja. Das war es auch. Also das ist vollkommen klar, dass das komplette Absicht war. Und wenn Sergio Perez sich da nochmal die Arsch lecken. Also, das war pure Absicht, weil Sirotkin ihn natürlich komplett genervt die Runden zuvor. Und dann war er endlich vorbei und dann hält der Sirotkin hat dann auch noch die Frechheit, ja, und hält noch dagegen. Und dann hat das nichts mit irgendwie, er wollte da auf die Linie, weil er die Kurve verteidigen wollte, weil die waren nebeneinander. Absoluter Blödsinn. Sirotkin natürlich im feinsten Bernoldi-Modus, ja. Und das mit dem Startcrash, ja, es kann natürlich sein, dass er da irgendwie übersteuern bekommen hat. Er hat ja gesagt, er hat einen Schlag von einem Auto bekommen. Das wäre ja dann Kevin Magnussen, der ja, keine Ahnung, noch in der Box war, so nach dem Motto. Also der war ja ewig weit weg. Da muss man dann natürlich aber auch sagen, dass er vielleicht einfach ein bisschen verwirrt war oder ihn tatsächlich nicht gesehen hat, weil in Kurve 1 war, beziehungsweise durch Kurve 2, war Ocon ja noch hinter ihm. Und dann ist er ja so neben ihn gefahren. Dann, ja, war er vielleicht überfordert. Also das kann man vielleicht gerade so nachvollziehen. Das mit Sirotkin war pure Absicht. So, und da sagt Sirotkin ja auch so von den, ja, so, der ist einfach rübergekommen, konnte da gar nicht reagieren.
Ja, so. Unstrittig, glaube ich. Also ich denke, das hat keiner so gesehen, dass es nicht absichtlich gewesen ist. Ich möchte gerne nochmal beim ersten Unfall bleiben und bei der Reaktion von Ottmar Zaffnauer und dem Team Racing Point. Christian, Sie dürfen jetzt nicht mehr frei fahren. Also das ist ja jetzt auch keine Erkenntnis, die neu wäre. Also im Grunde genommen ist das ja auch die Geschichte von Ocon und Perez, dass es da immer wieder zu Kollisionen kommt, dass es da immer wieder einen kleinen Einlauf vom Team gibt, dann dürfen sie wieder frei fahren, dann gibt es ja einen kleinen Einlauf. Jetzt wissen wir ja nicht, vielleicht ist ja im nächsten Rennen tatsächlich doch schon Lance Stroll im Cockpit. Never say never in Formula One, das ist ja auch einfach so. Trotzdem ist es natürlich unglaublich bitter, auch weil Sergio Perez ja ein Stück weit dem Team ja auch wichtige Punkte geklaut hat, denn Force India, ich bleibe jetzt bei Force India, Freunde, ich kann mich am Racing Point einfach noch nicht gewöhnen.
Racing India.
Point Force. So. Force Point. Force Point, auch so ein bisschen, ne? Nichtsdestotrotz, auch das habe ich ja sozusagen auch vor dem Grand Prix Wochenende vorher gesehen in Starting Grid, dass sie eine große Rolle spielen werden, dass sie eine gute Rolle spielen können auch, und sie waren wirklich gut und schnell unterwegs, und ich glaube, sie wären im Rennen, hätten sie es durch diese ersten beiden Kurven zusammengeschafft, auch best of the rest geworden, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Trotzdem ist gerade Checo Perez, ja, ist jetzt nicht als super Crash-Kid bekannt, aber da muss er schon aufpassen. Unglücklich ja, unglücklich nein. Mika Salo hätte Sergio Perez ja auch nach dem zweiten Unfall wahrscheinlich die schwarze Flagge gezeigt. Hätte man Perez nach diesem Unfall mit Ocon nicht auch schon bestrafen müssen?
Ja, möglich. Also ich hätte das jetzt nicht vermessen gefunden, sagen wir es mal so. Ich find's gut im Sinne davon, dass man ja sagt, man will nicht mehr jeden Scheiß, sorry für die Wortwahl, bestrafen, und gerade unter Teamkollegen, dass man sagt, okay, legen wir vielleicht ein bisschen Augenmaß an, weil in der ersten Kurve kann sowas passieren, ja. ohne böse Absicht, glaube ich. Also da kann man noch irgendwie drüber hinwegsehen. Aber bei der zweiten Nummer finde ich, dass er tatsächlich Glück gehabt hätte, weil wäre ich da einer der Stewards gewesen, finde ich, dass man sich da auch, wenn der nicht wirklich eine gute Erklärung hat dafür, warum er da rübergezogen ist, dann finde ich, dass man das auch sperren kann für ein Rennen. Hätte ich jetzt nicht für übertrieben gehalten.
Okay. Also,
weil das für wirklich pure, das war wirklich, so sah es zumindest aus, pure Absicht. Und ich meine, letztendlich sind die Stewards dafür da, dass die sich die Leute dann anhören. Und vielleicht gibt es tatsächlich irgendeine Erklärung. Ich weiß nicht, war plötzlich ein Reh auf der Straße, dem er ausweichen musste, was wir nicht Nils gesehen haben.
Der lief da rum.
Ja, also was ich sagen will, wir wissen es nicht. Ja, man muss die Leute natürlich anhören, bevor man sich verurteilt. Aber der Optik nach hätte ich gefunden, puh, da hat der Perez richtig Glück gehabt, meiner Meinung nach.
Ja, Pech hat allerdings Esteban Ocon gehabt, für den das Rennen nach der nicht mal ersten Runde vorbei war. Esteban Ocon hochtalentiert, hochgelobt, auch zu Recht zu Recht natürlich. Und irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, auch wenn man sich mal so den F1-YouTube-Kanal so durchgeguckt hat, Ole, es wurde viel irgendwie mit Esteban Ocon gesprochen. Es hatte schon was von Abschied eigentlich, ne? Auch diese Live-Schalte mit Will Buxton, wo die Fans Fragen stellen durften, das war so echt, ich hatte das Gefühl, man wollte ihm nochmal die Möglichkeit geben, sich ein bisschen zu präsentieren. Es wurden auch Beispiele genannt, die mal ein Jahr ausgesetzt haben in der Formel 1 und dann wiedergekommen sind, dann noch erfolgreicher waren, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen natürlich auch, viele andere. Erstens ist die Frage, wir haben das letzte Sendung besprochen, die Verbindung mit Mercedes. Pascal Wehrlein und Mercedes haben sich ja getrennt. Das könnte für Pascal Wehrlein der Schlüssel zum Erfolg sein. Denn es sind ja noch einige Cockpits nicht vergeben fürs nächste Jahr. Und Pascal Wehrlein ist durchaus ein interessanter Fahrer. Vielleicht sogar für Toro Rosso, wer weiß das schon. Jetzt, wo die Verbindung zu Mercedes nicht mehr besteht. Auch wenn Esteban Ocon eine sehr große Nibelungentreue ein Stück weit für Mercedes hat, würdest du, Ole, ihm empfehlen, auch dasselbe zu tun, möglichst von Mercedes weg, um die Chancen auf ein Formel-1-Cockpit zu wahren? Weil ich habe große Zweifel daran, dass solange er mit Mercedes zusammenhängt und Mercedes sich nicht dazu entscheidet, Valtteri Bottas, auf den kommen wir natürlich auch noch zu sprechen, aus dem Cockpit rauszunehmen, dass er kaum eine bis nur eigentlich eine Chance hat, bei Williams zu fahren, und das will nun wirklich keiner.
Ja, ich habe es irgendwo gelesen, bei Williams fahren ist so wie gar nicht fahren eigentlich. Ja. Also besser gar nicht regieren als falsch regieren, sage ich ja auch immer. Das ist so ähnlich. Was mich bei Williams was ich da interessant finde, ist da wird ja George Russell damit in Verbindung gebracht, was das Ganze ad absurdum führt. Ja. Weil normalerweise wäre eigentlich der logische Schritt, okay, Ocon und Stroll tauschen die Cockpits.
Ja.
Ja. Weil Sirotkin wird natürlich weiter da fahren. Also das ist jetzt, glaube ich, der neue Marcus Ericsson. Aber da das offensichtlich gar nicht so selbstverständlich ist, weil es spricht ja auch niemand drüber, sagt ja niemand, okay, also wenn der dann, ja klar, ist das eine Option, Williams, Ocon, super. Nee, da wird dann George Russell ins Gespräch gebracht, ja, der ja auch, so wie Esteban Ocon, mit dem Schumacher-Helm fährt. Ne? Also Esteban Ocon hat das ja früher auch gemacht, das als kleiner Fact so nebenbei.
George Russell wurde auch ultra oft eingeblendet.
Ja, komisch, ne? Also das ist schon, wie das alles so gemacht wird, so, ne, heute. Das ist übrigens auch interessant, dass Will Buxton sich am Samstag mit unserem guten Freund und Kupferstecher Stoffel van Dorn in der Live-Show
da unterhalten. Auch da Verabschiedung schon.
Ja, ne? Ja. Also das ist, und der wird definitiv nicht mehr wiederkommen.
Nee.
Das ist ganz klar. Gut, natürlich, Max Verstappen hat es gesagt, die Alten müssen auch irgendwann gehen, ja, in Bezug auf Esteban Ocon. Da ist natürlich was dran. Es gibt halt aber kaum Plätze, und das ist ja das große Problem. Und Mercedes ist ja überhaupt nicht daran interessiert, irgendwas zu tun. Ja? Von daher wäre es, glaube ich, tatsächlich für Esteban Ocon sinnvoll, sich von Mercedes zu trennen. Auch wenn er natürlich jetzt schon einen unterschriebenen Renault-Vertrag gehabt hat. Aber da war ja dann Daniel Ricciardo die bessere Wahl. Ja. Gut, Mercedes hat natürlich ein tolles, neues, hippes Formel-E-Programm. Da könnte man ihn dann so im Laufe der Saison mal ein paar Gaststarts machen lassen. Aber ich glaube nicht, dass wir Esteban Ocon nächstes Jahr in der Formel 1 sehen werden. Und das sollte er sich grundsätzlich überlegen. Vielleicht ruft er mal seinen Freund irgendwie Pascal an, ja? Wie das geht, sich von Mercedes zu trennen, beziehungsweise den Vertrag nicht zu verlängern. Vielleicht hilft ihm das. Also ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass wir ihn nochmal wiedersehen in der Formel 1, weil, und das ist ja, du hast es ja gerade gesagt, es wurde exzessiv über ihn berichtet so in letzter Zeit, weil Will Buxton ist ja scheinbar auch irgendwie so, supportet ihn, ja, ähnlich wie Sergei Sirotkin, genau. Und da wird ja auch immer wieder sein Talent hervorgehoben, und das hat er ja definitiv. Ja, also und deswegen glaube ich schon, dass wir ihn wiedersehen werden. Allerdings, ob das dann in Bezug auf Mercedes ist, das ist natürlich die große Frage. Weil wenn er zum Beispiel nicht mit Mercedes zu tun hätte, dann wäre er definitiv, glaube ich, ein Toro Rosso-Kandidat. Aber so ist da die Tür natürlich zu, und da waren dann wahrscheinlich nächstes Jahr Kiat und Wehrlein, was schon auch ein bisschen lustig ist. Aber vielleicht ist Pascal Wehrlein auch das Talent, was dann zurückkehrt und erfolgreicher denn je wird. Vielleicht ist es auch dann Kiat, ja, auch ein gutes Beispiel.
Ja.
Man weiß es nicht. Aber zu Williams da, ja, hat man ja keine Verbindung. Also ich würde mir das an Esteban Ocons Stelle doch stark überlegen. Was ich übrigens das noch als letztes interessant finde, dass er da auch so offen mit umgeht. Ja. Also, dass er sich selbst so sagt, so von wegen, ja, da geht nichts. Ja. Das ist halt auch bezeichnend irgendwie. Und Stroll sagt, ja, wir denken von Wochenende zu Wochenende.
Ja, kann sich aber das Lachen nicht verkneifen, weil er genau weiß, wann es, ja, dass es soweit kommt. Die Frage, ja, ist halt nur, wann der Plug gepullt wird, sozusagen. Ja, Christian, just nachdem wir ja drüber gesprochen haben letzte Woche über Mercedes, über das Junior-Programm, kam ja dann die Meldung, dass Pascal Wehrlein und Mercedes sich trennen, folgerichtig eigentlich, und tatsächlich zu einem richtig guten Zeitpunkt für Pascal Wehrlein, weil ab jetzt hat er alle Möglichkeiten. Auch an dich die Frage, muss Esteban Ocon sich zwangsläufig von Mercedes trennen?
Ich sehe das ein bisschen anders als der Ole. Also im Kern kann ich die Argumentation nachvollziehen, aber ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen der Situation von Pascal Wehrlein und der von Esteban Ocon. Weil Wehrlein ist, glaube ich, die Perspektive, zumindest Stand heute, relativ durch gewesen, dass er das Bottas-Cockpit irgendwann bekommt. Bei Ocon, wenn man sich Toto Wolff so anhört, was er über Ocon sagt, glaube ich, dass das sehr konkret ist, dass man Ocon da nach dem nächsten Jahr vielleicht schon in dieses Cockpit reinsetzt. Das heißt, an dessen Stelle würde ich das jetzt noch nicht aufgeben, um irgendwo ein Jahr jetzt vielleicht Toro Rosso fahren zu können, weil da kann er das ja vielleicht auch bei Williams verbringen oder irgendwo anders oder vielleicht sogar nur Mercedes-Testfahrer sein. Aber da würde ich schon noch auf die Chance setzen, tatsächlich das Mercedes-Cockpit zu kriegen, irgendwie, was er sonst wahrscheinlich nicht mehr kriegen würde. Beim Pascal Wehrlein ist es natürlich ganz anders. Also für den ist das die einzige Lifeline jetzt gewesen. Mercedes konnte sowieso nichts für ihn tun, weil da war in der Priorität nur noch die Nummer 3 hinter Ocon und Russell. Das muss man so realistisch sehen. Das heißt, der hat von diesen Mercedes, die haben ja auch in der DTM nichts mehr für ihn gehabt, Formel E höchstens noch vielleicht, ja. Aber ich glaube, Pascal Wehrlein will eigentlich in die Formel 1 zurück. Und da halte ich jetzt auch tatsächlich nicht für ausgeschlossen, weil die bei Toro Rosso so verzweifelt sein müssen, irgendwie Fahrer zu suchen, dass sie vielleicht tatsächlich da unterkommt. Und eine Information habe ich heute noch taufrisch bekommen, heute Morgen am Telefon von einer Quelle, die in der Regel ganz gut informiert ist, dass nämlich Sirotkin bei Williams nicht so fix ist, wie wir alle glauben. Weil Sirotkin hängt ja an der Finanzierung durch S&P. Das ist eine russische Bank, die auch S&P Racing betreibt. Das ist ein Motorsportprojekt, das in erster Linie eigentlich auf die Langstrecken-WM, auf die WEC ausgerichtet ist, wo man aber die Chance, Formel 1 mitzunehmen, halt auch genutzt hat. Aber es gibt anscheinend bei S&P Leute, die sagen, wenn Dani Kvyat jetzt da ist, laufen wir so ein bisschen Risiko, in Russland nicht mehr die einzige Nummer zu sein und vor allem nicht mehr die Number One Show in der Formel 1, dann schenken wir uns das lieber. Ich weiß nicht, wie konkret diese Überlegungen sind, aber das ist das, was mir gesagt wurde, finde ich bis zum gewissen Grad nachvollziehbar. Bin ich gespannt, was ich damit sagen will, dass Sirotkin im Williams sitzt, ist, glaube ich, nicht so fix, wie viele glauben. Und das könnte dann theoretisch die Möglichkeit sein, für Ocon vielleicht doch irgendwo in der Formel 1 zu bleiben.
Vielleicht dann ist ja nur die Frage, ob man dann Ocon und Russell da reinsetzt und da wirklich so ein Mercedes Junior Team draus macht. Oder Ocon, Schrägstrich Russell und Kubica. Beides wäre jetzt nicht so die Traumfahrerpaarung im Williams, glaube ich, oder?
Ja, also klar, ich meine, wenn man weiß, wie verzweifelt Williams sein muss, kommerziell gesehen, kann ich mir schon vorstellen, dass die zwei Mercedes Junioren nehmen würden. Die Frage ist, wie viel ist Mercedes bereit, für die Junioren zu zahlen? Oder Gegenleistung zu bringen im Motorenbereich. Weil wenn man sich Toto Wolff, und darüber habt ihr ja letzte Woche gesprochen, so anhört, scheint dieses Junior-Team so ein bisschen an seine Grenzen zu stoßen. Und das wird ja auch am Jahresende generell beim Vorstand zur Diskussion gestellt, ob es das überhaupt noch geben wird. Also fraglich. Aber das könnte noch die Lifeline für Esteban Ocon sozusagen sein, dass er vielleicht bei Williams irgendwo was findet. Und was man immer dazu sagen muss, die Silly Season dieses Jahr ist echt so silly teilweise und so unberechenbar, dass ich nicht ausschließen würde, dass da noch irgendwas passiert, was wir überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben.
Dann vielleicht noch eine Sache, bevor wir dann nochmal ganz kurz auf Sergio Perez zu sprechen kommen. Ich glaube, etwas, was Pascal Wehrlein und Esteban Ocon sehr unterscheidet, ist die öffentliche Lobpreisung der Talente. Ich habe das Gefühl gehabt, dass zu Zeiten Pascal Wehrleins, und wir waren da sicherlich auch für unseren Teil zumindest nicht unbeteiligt daran, Pascal Wehrlein oft belächelt haben. Und sag ich mal, das, was über Esteban Ocon so hervorgehoben wird, sein Talent und sein Können auch und all das, auch von Mercedes-Seite, das hat Pascal Wehrlein, finde ich, in seiner Zeit nicht so sehr genossen. Und die Unterstützung ist da eine ganz andere auch in der breiten Formel 1 Öffentlichkeit, als bei Pascal Wehrlein der Fall war. Das kann auch ein Vorteil für Esteban Ocon sein, finde ich. Also sind schon unterschiedlich wahrgenommen in ihrer Zeit, oder, Christian?
Ja, gebe ich dir recht. Also auch die nennen wir es Wahrnehmung von Talent. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, worauf du raus willst. Ja. Die, ob das nun richtig ist oder nicht, glaube ich, dass mehr Leute Ocon die ganz große Karriere zutrauen als Wehrlein. Ja. Ob das jetzt gerechtfertigt ist, sei dahingestellt, weil ich glaube, als die beiden nebeneinander gefahren sind, tatsächlich haben die sich nicht wahnsinnig viel geschenkt. Nun ist das natürlich auch sehr schwer vergleichbar, weil für Ocon war alles neu und beide haben sich entwickelt. Ja, also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Wehrlein da um Längen hinterherhinkt. Ich glaube, der kann richtig gut Auto fahren. Die Frage ist halt, Ocon war bisher halt immer so im Aufwärtstrend, auch psychologisch, und bei Pascal hat es halt echt einen Rückschlag gegeben. Und es ist halt irgendwie selten, dass Formel-1-Karrieren sich von sowas vollständig erholen und dass einer, der quasi kein Cockpit mehr bekommen hat, irgendwann wieder Weltmeister wurde. Schwer vorstellbar, dass es sowas gibt, dass Talent nicht mehr reicht für die Formel 1 und dann bist du plötzlich wieder ein zukünftiger Weltmeister. Schauen wir mal, vielleicht jetzt haben wir Ocon, Wehrlein, den beiden so ein Schicksal droht irgendwie. Wehrlein erlebt es ja schon, Ocon wird es vielleicht erleben. Bin ich gespannt, ob da noch Großes draus wird aus den beiden. Aber stimmt, ich glaube, da kann man Pascal Wehrlein wird auch in den deutschen Medien vor allem immer eigentlich als großes Talent dargestellt, aber international hat er eigentlich nie große Anerkennung für das bekommen, was er geschafft hat. Er hat natürlich auch undankbare Teamkollegen gehabt, ja, mit denen er sich dann teilweise schwerer getan hat, als man es erwartet hätte. Arianto zum Beispiel, das halt, ja, schwierig.
Was man natürlich auch noch sagen muss, wäre Esteban Ocon ja früher in die Formel 1 gekommen, also so wie Max Verstappen, hätte er wahrscheinlich 2017 den Mercedes-Platz bekommen, aber da hatte er halt irgendwie erst 4-5 Rennen so auf dem Konto. Das war natürlich dann sehr unsicher. Ja. Und er setzt dann nicht so glanzlich dann nach oben. Er holt konstant Punkte. Ja, also ich glaube, letztes Jahr war er ja in jedem Rennen, wo er angekommen ist, in Punkten, soweit ich weiß. Aber hat er nicht so Ausreißer nach oben. Ja, also er ist jetzt nicht so wie Lance Stroll zum Beispiel und fährt dann aufs Podium oder qualifiziert sich in Monster als Zweiter oder so wie ein Gasly, der in Bank ein Vierter wird im mittlerweile sehr schlechten Toro Rosso oder so wie ein Charles Leclerc, der in einem doch scheinbar eher schlechteren Auto sehr viel rausholt, sondern er ist halt eher so ein bisschen so im Hülkenberg-Modus, ja. Das ist, glaube ich, so da, wo man dann sagt, ja, wo jetzt Toto Wolff nicht sagt, okay, hier komm, weil Thierry, danke, aber wir nehmen jetzt Ocon, zum Beispiel. Ja, und das, oder wo jetzt, keine Ahnung, Haas zum Beispiel auch nicht sagt, ja, den Ocon, ersetzen wir mal Grosjean zum Beispiel. Oder solche Geschichten. Das ist, glaube ich, einfach sein Nachteil.
Ja. Ich finde den Vergleich mit Hülkenberg übrigens noch aus einem anderen Grund sehr treffend, weil das, was du gesagt hast, stimmt meiner Meinung nach, mit Highlights und so weiter. Und die beiden haben auch eine ähnliche Statur. Also auch für Nico Hülkenberg ist ja nicht einfach die Größe und das Gewicht. Das ist bei Ocon das gleiche Thema.
Stimmt. Ocon ist also der französische Nico Hülkenberg.
So ungefähr, ja.
Kann passieren. Also tatsächlich, ne? Ja, wenn er jetzt nicht bei Mercedes wäre, wird es wahrscheinlich für ihn auch schwierig werden mit Sponsoren.
Ja, klar.
Also irgendwie schon spannend. Lass uns nochmal ganz kurz über Sergio Perez sprechen, über das, was ihm da passiert ist in Singapur. Über diese erste Aktion gegen Ocon haben wir gesprochen, zweite Aktion gegen Sirotkin auch. Er hat das als den schlimmsten Tag seines Lebens, glaube ich, bezeichnet. Das war eine Situation, Ole, wo er sich tatsächlich glücklich schätzen konnte, nicht noch eine härtere Strafe zu bekommen, als es dann die Drive-Thru-Penalty eigentlich war. Also gerade für diese zweite Aktion gegen Sirotkin, die schwarze Flagge, die Disqualifikation wird nicht oft eingesetzt, aber tatsächlich in dem Fall, wenn man bedenkt, dass er quasi theoretisch, ich glaube auch, wenn er Sirotkin aus dem Rennen genommen hätte damit, dann hätte er eine drakonischere Strafe bekommen, so konnten ja beide weiterfahren. Sirotkin, mehr oder minder gut. Nichtsdestotrotz hat Perez da Glück gehabt, aber auch bei ihm merkt man jetzt, dadurch, dass Force India wieder stärker ist und auch Ocon wieder stärker wird, er den Druck schon merkt. Ne? Und dann ist Perez auch einer dieser Fahrer, ähnlich wie Grosjean, die in Drucksituationen tatsächlich dazu neigen, Aussetzer zu haben.
Ja, er könnte vielleicht auch dann gut Sebastian Vettel ersetzen. Habe ich übrigens letztes Mal so drüber nachgedacht, wenn jetzt Sebastian Vettel dieses Jahr aufhören würde, oder auch Lewis Hamilton, gäbe es gar nicht so viele Kandidaten, die ersetzen könnten. Hat sich aber noch niemand drüber Gedanken gemacht, falls das passieren sollte. Weil dann gäbe es zum Beispiel nur Sergio Perez und also jetzt rein realistisch gesehen, Esteban Ocon, Sergio Perez, Nico Hülkenberg. So, und dann ist da auch nicht mehr viel Spielraum.
Das ich glaube, dann würde Fernando Alonso nicht IndyCar fahren.
Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Ja, wahrscheinlich. Dann sagt er, hier, Michael, Andretti, ich habe was vor, leider. Kann leider nicht, aber ich melde mich bei dir.
Ich würde meine Hand ins Feuer legen, dass Fernando Alonso weder bei Ferrari noch bei Mercedes sein Cockpit bekommt.
Ja, aber überleg mal.
Das ist nur eine Frage, wie verzweifelt die sind.
Überleg also jetzt mal.
Wenn dieser Fall eintreten würde, aber das ist natürlich so hypothetisch.
Ja, klar.
Aber der muss nur jemand verzweifelt genug sein.
Also hättest
du Helmut Marko vor einem Jahr gesagt, wirst du den Wehrlein nehmen, da hätte ich der wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, was der mit dir gemacht hätte, der hätte dich ausgelacht. Ich glaube, dass das jetzt eine ernsthafte Option ist, weil Toro Rosso verzweifelt ist und auch Ferrari wäre dann verzweifelt, glaube ich.
Ich glaube, wenn das passieren würde, würde einfach Leclerc ein Cockpit bekommen und dann würde man Raikön wieder in das Cockpit setzen. Und ja, dann wird halt bei Sauber jemand anders fahren. Das ist
bei Ferrari zumindest, klar. Dann würde, ja, dann
und
würde
Mercedes man das vielleicht irgendwie hindern. Mercedes wird einen Teufel tun, Alonso zu holen. Einen Teufel.
Na, überleg doch mal, jetzt wird Lewis Hamilton zum 5. Mal Weltmeister, was übrigens passieren wird. Das nur mal so als Vorschau. Aber überleg mal,
nein.
Wen setzt man dann in dieses Cockpit?
Bei Mercedes.
Ja.
Esteban Ocon.
Meinst du wirklich?
Ja.
Wenn jetzt Lewis Hamilton aufhört, dann sagt man Esteban, okay.
Sofort.
Okay.
Ich glaube, also erstens finde ich die Diskussion, um ehrlich zu sein, ein bisschen überflüssig, weil es wird nicht passieren.
Ja.
Aber wenn solche Dinge passieren, dann geht so ein Erdbeben durch die Szene, dann kannst du auch alle Verträge, die es gibt, direkt zerreißen. Weil dann würde natürlich Mercedes zum Beispiel auch mit Verstappen widersprechen.
Ja, genau. Das wäre auch noch das, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, dass die Verstappen nochmal versuchen loszueisen. Und das wird passieren. Also wenn Mercedes bleibt in der Formel 1, wird Max Verstappen irgendwann für Mercedes fahren.
Ja.
Das glaube ich schon. Weil, das ist durchaus ein interessanter Typ für die ist.
Ja, ist mir mal nur so eingefallen. Sergio Perez, da habt ihr ja auch, Christian, einen neuen Artikel geschrieben, dass der Vertrag es soll ja eigentlich schon bekannt gegeben werden, dass er nicht sehr viel aus Indien fährt. Das ist immer noch nicht passiert. Also vielleicht, ist da noch so ein bisschen Unsicherheit. Oder so. Vielleicht sagt Lawrence Stroll, Perez, brauchen wir nicht. Ja, also kann ja sein, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich ist es schon in trockenen Tüchern, aber kann natürlich sein, dass er tatsächlich irgendwie den Druck merkt. Oder vielleicht hatte er auch einfach gestern einen schlechten Tag. Ja, also und man hat es ja auch am Funk schon gehört, wahrscheinlich war er schon genervt, so am Anfang von dieser Kollision. Das war schon mal richtig genervt. Dann hängt er dann hinter Sirotkin fest, durch irgendeine komische Strategie, die man offensichtlich sich bei Ferrari abgeguckt hat. Und dann ist er nicht mega genervt. Das hat man auch am Funk gehört. So, und dann hat er einfach einen Aussetzer gehabt. So, das ist.
Ich glaube,
spricht nicht unbedingt natürlich für Sergio Perez, aber ich möchte übrigens Sergio Sirotkin hier mal lobend erwähnen, weil das hat er wirklich gut gemacht.
Machen wir gleich noch. Ich möchte nochmal bei Perez bleiben. Ich glaube tatsächlich, dass ihm das leid tat am Anfang. Also das glaube ich schon.
Ich habe zum ersten Mal
bei Perez sowas wie Reue am Mikrofon, am Funk gehört. Das war wirklich nicht geplant. Und beim zweiten Mal, so dieses Sirotkin-Ding, der war einfach angesickt. Der hätte keinen Bock, hinter Sirotkin zu fahren, weil er sauer auf das Team. Und das ist halt wiederum auch etwas, das muss sich auch einer wie Ottmar Szafnauer oder quasi der dann im Hintergrund für die Strategie zuständig ist, sich mit ankreiden. Also das da auf Perez so abzuwälzen, ist natürlich schwierig, aber da kommen wir gleich bei Ferrari natürlich auch noch zu. Da müssen wir auch drüber sprechen. Über Zuständigkeiten bei sowas. Deswegen, es war wirklich eine blöde Situation für Perez. Trotzdem nochmal natürlich die Geschichte mit der Strafe, mit der Bestrafung. Wir kommen nochmal zum Thema Strafen auch in dieser Ausgabe. Also es wird uns auch noch begleiten. Die Drive-Thru, Christian, hat die am Ende gereicht?
Nö, habe ich ja schon gesagt. Also hätte ich da jetzt drüber entschieden, wenn ich Rennsteward wäre, und der kann mir nicht einen sehr guten Grund dafür nennen, den man vielleicht von außen halt nicht sieht, das will ich ja nicht ausschließen, das kann es ja gegeben haben, der das irgendwie erklärt oder zumindest mildernde Umstände gelten lässt, dann wäre für mich schwarze Flagge Minimum, also wenn nicht sogar eine Sperre. Okay. Weil das so wie es aussah, war es ja wirklich brutale, einfache Absicht, dem reinzufahren. Und das muss man meiner Meinung nach hart bestrafen. Ja. Wie gesagt, wir wissen natürlich nicht, was der Perez den Stewards erzählt hat, hätte. Keine Ahnung, also kann ja sein, weißt du, dass der da irgendwie einfach ein, ich weiß nicht, also es kann mildernde Gründe geben, aber wir kennen die halt nicht. So wie es ausgesehen hat, finde ich, ist es sehr, sehr glimpflich davon gekommen.
Wahrscheinlich hat er einfach nur geguckt, wie damals in dem Driver-Meeting mit Charlie Whiting, als er bezichtigt worden ist, Sachen gemacht zu haben. So, dann lassen wir das jetzt mal hinter uns, kommen gleich zum nächsten Strafen-Tohuwabohu in der Formel 1, sprechen noch über die Weltmeisterschaft, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und das alles noch hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Herzlich willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Der große Preis von Singapur, es war sehr zäh. Ja, es war kein schönes Rennen, muss man sagen. Ja, vielleicht müssen wir darüber erstmal am Anfang sprechen. Nico Hülkenberg hat sich oft beschwert, dass es ein einziges Gecruise war. Und genau das Gefühl hatte ich auch. Ich bin auch einige Male weggecruised in einen kleinen Nickerchen.
Warst du auch der Coolste?
Ja. ja, ich hatte wirklich das Gefühl, und das ist auch etwas, was bei uns in der Starting Red F1 Fans Facebook-Gruppe angesprochen worden ist. Einen Post habe ich dazu gesehen, den rufe ich gerade mal auf. Mike Radkamp muss nochmal sagen, dass ich das schrecklich finde, wenn in der Formel 1 wie in Singapur oder Monaco 4 bis 5 Sekunden langsamer gefahren wird, als man eigentlich könnte und gar nicht gepusht wird, weil man weiß, dass man sowieso nicht überholen kann. Wenn die Reifen wenigstens stärker abbauen würden, dass man da wenigstens taktisch noch was versuchen könnte. Aber nach dem Ricardo-Stop war das heute noch Halbgasfahren bis ins Ziel. Ja, und das Gefühl hatten alle irgendwie, Christian. Bis auf eine Szene natürlich, als Lewis Hamilton sich mal ganz kurz beweisen musste, aber das hatte auch andere Gründe. Ja, und da ist natürlich wieder Pirelli irgendwie in der Pflicht, muss man ja fast sagen. Als Reifenhersteller sind sie ja die einzige Möglichkeit, für diese Spannung zu sorgen. Jetzt hat man den Hypersoft-Reifen schon dabei, aber die meisten sind einfach, bis auf Ferrari und einige weitere Ausnahmen, auf den Soft-Reifen gewechselt. Ja, und dann konnten sie natürlich durchfahren. Das hatte wirklich was von einem einzigen Cruise, dieses Rennen.
Ja, also das stimmt. Ich spreche die gleiche Diagnose aus sozusagen. Ich würde aber andere Medizin verschreiben, nämlich nicht Reifen, die noch schneller abbauen. Weil das war ja, glaube ich, ein Teil des Problems, dass die am Anfang gewusst haben, wenn du mit diesen Hypersofts irgendwie 1-2 Runden mal auf die Tube drückst und irgendwie ein bisschen Druck machst auf den Vordermann, dann sind deine Reifen halt hin. Und wenn du bis dahin nicht vorbei bist, dann hast du ein Riesenproblem. Sondern meine Antwort darauf wäre ganz im Gegenteil, super High-Performance-Reifen bauen, so wie Michelin das zum Beispiel in Le Mans macht, die auch sehr lange haltbar sind. Weil dann kannst du über 20, 30 Runden bei so einem Start-Grand Prix auch mal deinen Gegner unter Druck setzen und weißt, du wirst nicht in ein Reifenproblem kommen. Und irgendwann kannst du denen einen Fehler hetzen. Weil das ist ja das, was glaube ich, die meisten Leute sehen wollen, dass da auf höchstem Niveau gefahren wird. Und wenn da der Unterschied 3-4 Zehntel pro Runde ist und das bedeutet, dass du in Singapur nicht vorbeikommst, ja, dann musst du diesen Druck halt so lange aufrechterhalten, bis der vorne halt irgendwann mal einen kleinen Fehler macht und du deine Chance kriegst. Das passiert dann entweder oder auch nicht, aber es ist auf jeden Fall irgendwie eine andere Intensität da, als das gestern der Fall war. Weil gestern war es wirklich so, wenn man die Rundenzeiten beobachtet hat, das war ja ein Trauerspiel. Also da sind ja in der Anfangsphase des Rennens, es wurde dann zum ersten Boxenstopp hin ein bisschen schneller, aber da wurde ja 1,48, 1,49 gefahren, also 4-5 Sekunden über dem, was wir am Freitag bei den Longruns gesehen haben. Und gegen Ende des Rennens auch nochmal, die Abstände haben sich völlig auseinandergezogen, weil es um nichts mehr ging. Ich glaube, Vettel war dann ja fast eine halbe Minute hinten oder so. Also das war wirklich ein Bummel-Grand Prix, aber ich glaube, es wäre genau das Gegenteil, die richtige Medizin dafür, nämlich wirklich High-Performance-Reifen, die du fast nicht kaputt machen kannst, weil dann kannst du halt wirklich pushen. Und ich finde ja immer, dass wir eigentlich den Gewinn sehen wollen, der einfach am meisten gepusht hat, der am längsten fahren kann. Vielleicht stehe ich da ein bisschen allein damit meiner Meinung, aber mir ist nicht völlig wurscht, aber es ist für mich eher sekundär, ob einer jetzt super toll mit Reifen umgehen kann oder die beste Strategie ausarbeitet oder so. Ich will, dass es ist wie auf der Kartbahn, wenn 10 Jungs dahin gehen, dass der Schnellste gewinnt und nicht der, der sich am meisten Gedanken machen kann drüber, wie drücke ich jetzt noch einen Knopf und hier noch ein bisschen Strategie und hier habe ich 2 Runden die Reifen am besten geschont, deswegen konnte ich im ersten Sektor kurz mal angreifen. Das finde ich peripher interessant am Rennsport. Ich fände, es wäre geiler, wenn einfach durch die Bank volle Tube gefahren werden könnte, um ehrlich zu sein.
Das würde natürlich auch die Klasse der einzelnen Fahrer mehr hervorheben, also auch die Race-Klasse, sage ich mal. Und dann wäre es vielleicht für jemanden wie Lewis Hamilton auch schwer gewesen, weil Max Verstappen ordentlich gepusht hat, so gut er konnte. Kommen wir gleich auch noch zu. Jetzt kommen wir erstmal zum Strafen-Tohuwabohu, und zwar rund um die blauen Flaggen, Romain Grosjean, Sergei Sirotkin, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Max Verstappen, da hat man sich beschwert, da hat man geraced, da hat man Romain Grosjean bestraft, was ich dann in diesem Zweikampf sehr interessant fand, weil eigentlich hätte man Sergei Sirotkin auch bestrafen müssen, was nicht passiert ist, was mich sehr gewundert hat eigentlich. Da haben wir wieder dieses Thema Konstanz bei Strafen, Ole. Muss man Grosjean da bestrafen? Klar, sagt Charlie Whiting, einerseits die goldene Regel, ja, die blauen Flaggen zu ignorieren, wird bestraft, klar. Aber andererseits, nur weil die Führenden kommen, es geht ja auch um Plätze ein Stück weit. Es geht vielleicht nicht um Punkte, aber um Plätze. Und die einen racen um ihre Plätze, dann kommen die Führenden, die müssen vorbei, ja. Aber gerade bei so einem Zweikampf hätte ich gesagt, entweder bestraft man dann beide, Sirotkin und Grosjean, aber nur Grosjean dafür zu bestrafen und nicht nur mit den 5 Sekunden, sondern auch mit 2 Strafpunkten. Das muss man ja, darf man nicht vergessen. Er hat auch 2 Strafpunkte bekommen dafür. Fand ich ein bisschen unfair, muss ich sagen.
Habe ich mir jetzt ehrlich gesagt keine Gedanken drüber gemacht, so wirklich im Nachhinein. Also Grosjean wurde natürlich wahrscheinlich für die Aktion dort mit Verstappen bestraft. Und, nicht?
Er wurde bestraft dafür, dass er das Überholmanöver durchgezogen hat gegen Sirotkin, anstatt Platz zu machen für Lewis Hamilton und Max Verstappen.
Ach so. Ja, das ist natürlich dumm. Ich dachte es halt für die Aktion mit Verstappen, weil das war schon sehr unglücklich. Ja, das hat nämlich Sirotkin besser gemacht. Aber letztendlich waren die beiden, oder die drei letztendlich waren es, oder was, nur zwei, ich weiß es auch gar nicht, jedenfalls da.
Ja, es war noch ein Toro Rosso da irgendwie mit dabei, ja, aber der genau, hat schon genau, recht früh den Platz gemacht. Ich weiß nicht, ob es Hartley oder Gasly war, einer von beiden auf jeden Fall.
Ist in dem Fall auch, glaube ich, egal. Ja. Und die waren natürlich hart am Fighten und dann, ja, will man natürlich dann nicht vielleicht sagen, gerade wenn man die Chance hat, gerade wenn man an Sirotkin vorbeikommen kann, ja, was wir ja gesehen haben, was nicht so einfach ist.
Ja.
Dann, dass man natürlich das durchziehen will und dass man dann nicht irgendwie nochmal Abstand nehmen will und dann, weil man dann die vorbeilassen muss, also das war natürlich unglücklich, das ist natürlich auch, war auch die Strecke so ein bisschen geschuldet, weil da gibt's keine Gerade, wo man einfach vorbeifahren könnte, sondern das ist halt schon zäh, ne? Und anstrengend und ja, also die 5-Sekunden-Strafe, okay, ich glaube, Sirotkin ist mit dem Williams auch schon bestraft genug. Der ist sowieso Letzter geworden. Von daher, ja, das hätte, glaube ich, da keinen Unterschied gemacht, so wirklich.
Ja, da ist aber Letzter geworden durch den Crash mit Perez, ne?
Ja, eben. Ja, also das und die 2 Strafpunkte, das ist natürlich eine andere Sache. Die weiß ich nicht, ob man die da geben muss für so eine. Das war ja jetzt nichts wirklich Gefährliches oder sowas. Es war halt für. Es war für uns Zuschauer natürlich nett anzusehen. Da hat auch jemand einen Vorschlag gebracht, warum. Schafft man nicht die blauen Flaggen ab, so wie es früher mal war. Ich glaube, das würde noch zu noch mehr Chaos führen. War dann aber auch so mit die einzig spannende Szene, wo dann fast an Lewis Hamilton vorbeigegangen wäre, der da mal kurz aufpassen musste und danach dann gleich wieder 3 Sekunden vor ihm war. Von daher, ja. Aber ich glaube, Grosjean fehlen jetzt nur noch 3 Strafpunkte zur Rennsperre. Das ist natürlich das, was dann interessant ist. Mal gucken, ob wir das mal zum ersten Mal erleben, dass mal jemand deswegen gesperrt wird. Da ist natürlich die Frage, wer kommt dann da als Ersatz? Das wüsste ich jetzt auch nicht. Und ja, bisschen falsch gehandelt.
Ja, aber lass uns, Christian, mal über ja auch diese Jammerei der anderen Fahrer sprechen. Ich kann das
meinst
schon.
Meinst du Valtteri Bottas?
Ja, ganz vor allem Valtteri Bottas, der mittlerweile für mich, weiß ich nicht, mich nervt Valtteri Bottas nur noch. Aber das können wir gleich auch noch besprechen wegen meiner. Christian, ich möchte jetzt mal wirklich Butter bei die Fische. Wir wissen genau, dass ein Romain Grosjean sportpsychotherapeutische Unterstützung bekommt für diese Konzentrationsgeschichten in einem Rennen. Und auch er hat es ja bei Beyond the Grid, einem wirklich sehr empfehlenswerten Formel-1-Podcast, gesagt, im Interview sehr offen, sehr ehrlich damit umgegangen, dass er diese Arbeit macht und dass er selbst der härteste Kritiker ist. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, in so einer Situation, auch Hülkenberg übrigens, in der Situation mit Bottas, sie sind am Limit. Und wenn Bottas es nicht hinbekommt, die 1,2 Sekunden, die man bekommen muss, bis man blaue Flaggen gezeigt bekommt als Vordermann, aufzuholen, dann liegt das ja ein Stück weit sicherlich auch an Mercedes und nicht unbedingt an Nico Hülkenberg, der ja von einem Limit fährt. Aber gerade die Situation mit Grosjean und Sirotkin und Hamilton und die Strafe für Romain Grosjean, muss die Rennleitung auch mal eine goldene Regel sein lassen, wenn man einfach auch weiß, dass die Jungs ja auch unter Druck stehen und ihn da jetzt so zu bestrafen, und Ola hat ja gesagt, es fehlen noch 3 Strafpunkte bis zur Rennsperre, und das kann ja durchaus auch passieren, dass er diese 3 Punkte durch irgendwas aufsammelt, wollen wir es für ihn nicht hoffen. Und ich bin, weiß Gott, kein großer Freund von Romain Grosjean, aber das finde ich jetzt an dieser Stelle doch ein bisschen sehr unfair, wie das da gemacht worden ist. Und wir wollen Racing, und dann racen da 2 miteinander und sorgen sogar noch dafür, mit ihrem Racing, dass der Führende in die Bedouille kommt. Das ist doch wunderbar. Dann ist es doch kein Problem. Also finde ich.
Ich sehe das genau wie du. Also warum sollst du denn den beiden das Recht auf Zweikampf sozusagen wegnehmen, nur weil da jetzt von hinten wer kommt? Hamilton und Verstappen, die müssen das dann halt handeln. Ja. Also bei der blauen Flaggenregel, ich sehe es ein, dass das eine goldene Regel ist, immer dann, wenn einer einfach wo alleine oder annähernd alleine um die Strecke fährt und nicht in einem Zweikampf gerade ist, dass der dann natürlich auch bestraft wird, wenn er nicht Platz macht, völlig d'accord. Ich finde, das ist okay, weil auf den ersten Blick hat ja diese Idee, die blauen Flaggen einfach abzuschaffen, Charme. In der Praxis wird es natürlich zu völlig verrückten Dingen führen, weil die B-Teams würden ihre A-Teams unterstützen, der eine wird Platz machen, der andere nicht. Also das glaube ich, wird tatsächlich im Chaos enden, kann ich mir nicht vorstellen. Aber so gestern in so einer Situation mal die Ausnahme von der Regel einfach zu machen, wenn man sagt, okay, die haben das jetzt nicht in böser Absicht getan, nicht weil sie zu blind waren, um in den Rückspiegel zu schauen, nicht weil sie die Teams nicht informiert haben drüber, sondern weil die einfach Rennen gefahren sind. Also das finde ich, ist eine plausible Erklärung, warum man auch mal eine blaue Flagge sein lassen darf in dem Moment. Hamilton und Verstappen haben das dann ja, die mussten das dann halt irgendwie hinkriegen und regeln. Und davon abgesehen war der Ausgang der Situation ja auch noch insofern fair, als dass, bevor das losgegangen ist, war der Abstand irgendwie 4,5 Sekunden, glaube ich, zwischen Hamilton und Verstappen, und danach waren es wieder über 3. Ja. Also eigentlich ist ja überhaupt nichts passiert dadurch, wenn man es mal streng genommen so nimmt. Von daher, ja, ich finde es auch unnötig, dass man Grosjean dafür bestraft hat. Weil was kann Grosjean dafür, dass da jetzt hinter ihm die daherkommen? Ja, der hat das ja nicht mit böser Absicht gemacht. Und dann ist noch ein anderes Ding, klar, die FIA muss sich immer Gedanken drüber machen, möglichst klare Regeln mit möglichst wenig Interpretationsraum, weil ansonsten hast du immer die Diskussion, nur wie oft passiert denn so ein Fall, wie wir den gestern erlebt haben? Also in den letzten 3, 4, 5 Jahren ist das der einzige, an den ich mich erinnern kann. Und der ist gut ausgegangen. Es hätte überhaupt gar keine Diskussion gegeben, glaube ich, wenn man einfach nicht bestraft hätte. Und wenn es einmal in 10 Jahren dann halt schief geht und man darüber diskutiert, ja, mei, dann soll es halt so sein. Also ich finde das auch überflüssig. Da hat man Grosjean meiner Meinung nach zu Unrecht bestraft. Ich glaube nicht, dass der irgendwas aus böser Absicht getan hat. Ja, nicht gut. Nee. Bin ich bei dir.
Zumal auch Romain Grosjean von der völlig vermasselten Haas-Strategie benachteiligt worden ist. Also das ist ja auch noch so ein Thema für sich, was da passiert ist. Strategie wird im nächsten Take noch ein Thema sein, nicht nur bei Haas, sondern auch natürlich bei Ferrari. Ja, dann Valtteri Bottas, der sich ja die ganze Zeit aufgeregt hat, dass Nico Hülkenberg keine blauen Flaggen gezeigt bekommt, obwohl die Regel, wie gesagt, klar sagt, 1,2 Sekunden muss der Abstand sein, und dann werden blaue Flaggen auch gezeigt. Ja, der Mercedes kann im Verkehr nicht so gut performen, Valtteri Bottas kann überhaupt nicht mehr performen. Lass uns mal über Valtteri Bottas sprechen. Der geht mir ein bisschen auf den Geist. Und nicht nur mir, sondern auch in unserer Starting Grid F1 Fans Gruppe, unserem User. Das ist aber auch hier. Johannes Portz. Ich würde mal über die Enttäuschung der bisherigen Saison sprechen. Bottas, kein Rennsieg, sieht kein Land gegen Lewis Hamilton, wird von Toto als Waterboy gefeiert. Da haben wir das Cockpit für Ocon. Tatsächlich ist Valtteri Bottas wirklich der netteste Beifahrer seit, wer hat Michael Schumacher gut geholfen? Rubens Barrichello. Obwohl selbst Rubens Barrichello mehr Feuer hatte als Valtteri Bottas mittlerweile. Christian, was ist aus Valtteri Bottas geworden?
Du, ich glaube, es ist einfach das eingetreten, was für ihn von Anfang an vorgezeichnet war. Mich überrascht das nicht groß. Mich hat eher überrascht, dass er letztes Jahr und ganz vereinzelt auch dieses Jahr wirklich Phasen hatte, aber letztes Jahr noch mehr, wo er mit Hamilton wirklich mithalten konnte. Da haben wir auch ein paar Mal drüber gesprochen, habe aber immer gesagt, dass ich glaube, dass im Zweifel Hamilton natürlich mehr Talent hat. Und es gibt mal Phasen, wo der Hamilton halt 2, 3 Rennen nicht super stark ist und Bottas wirklich am totalen Peak fährt, dann sind die ungefähr gleich. Aber ich glaube, wir sehen einfach das, was der Zustand ist, nämlich dass Lewis Hamilton halt einfach mehr Talent hat als Valtteri Bottas und kommt das dabei raus. Ist halt, klingt natürlich hart, ich meine, der kann super schnell Auto fahren, ja, und ich sitze hier gemütlich auf meiner Couch und rede darüber, das ist natürlich vermessen, aber er kann.
Du sitzt da, hast drei Weizenbier in Tuss und ein bisschen locker.
Genau, und fahr mir durch den Schnauzer, so ungefähr. nee, ist Normalzustand, dass Valtteri Bottas besser ist er nicht, glaube ich. Er ist keiner, der ein Team wie Lewis Hamilton anführen kann, ist keiner, der Weltmeister werden wird in Zukunft, ist ein Top-Fahrer, aber keiner der großen 3-4.
Ist natürlich auch wunderbar, dass man Mercedes auch so sagen kann dann, dass das Team funktioniert, was wir bei Ferrari auch moniert haben, weil dann Valtteri Bottas sich so sehr bückt, dass es einfach wehtut teilweise. Ole. Ja, aber es ist ja so, ne? Und dann jammert er rum, dass Nico Hülkenberg das Problem ist vor ihm, der ja auch nur ein Rennen fährt und man einfach sagen muss, Valtteri Bottas hat nicht genug aus dem Auto rausbekommen, an einem Renault vorbeizufahren.
Ja. Ja. Ja, ja, natürlich. Also es ist ja, ich glaube, ihn nervt, also beziehungsweise er dachte tatsächlich, dass er da irgendwie gleich behandelt wird wie Lewis Hamilton und dass er wirklich die Chance hat, jetzt um eine Weltmeisterschaft zu kämpfen, als er den Vertrag unterschrieben hat. Das war natürlich von vornherein absolut nicht geplant und man muss natürlich auch sagen, Lewis Hamilton ist einfach besser. Ich glaube, er ist jetzt auch nochmal besser und fokussierter geworden, natürlich auch durch die Niederlage gegen Nico Rosberg, ja. Die ihm ja sein, die ja Valtteri Bottas letztendlich das Cockpit beschert hat. Und der wird sich nicht nochmal die Blöße geben wollen, ja, so zu verlieren. Klar, Valtteri Bottas ist ein guter Fahrer. Vielleicht kann er am Ende des Jahres nochmal ein Rennen gewinnen, wenn die WM schon durch ist. Aber letztes Jahr war er ja auch, hat er zwar auch ein paar Rennen gewonnen und Pole Position und sowas, aber der war ja auch weit weg. Also der ist ja eigentlich tatsächlich auf einem Niveau mit Kimi und da ist Kimi dieses Jahr nochmal deutlich besser für mich. Ja, er ist einfach die Nummer 2 und deswegen wurde er auch geholt. Es gibt immer solche Fahrer, David Coulthard, Felipe Massa, Rubens Barrichello, Riccardo Patrese, wie sie alle heißen, und da reiht sich Valtteri Bottas wunderbar ein.
Ja, besser kann man das, glaube ich, nicht zusammenfassen, oder Christian?
Stimme hundertprozentig zu, ja.
Und Nico Hülkenberg ist ja jetzt auch kein Nasenbohrer. Ja, also Nico Hülkenberg übrigens, habe ich gestern festgestellt, ist Siebter. Das war WM, also best of the rest.
Ja, wollte aber nicht mehr lange.
Nee, weil dann kommt Fernando Alonso richtig. Und der macht nochmal richtig Action.
Der macht richtig Action. Lass uns doch ganz kurz dabei bleiben. Wir nehmen uns die Zeit jetzt einfach mal, auch in diesem Take darüber zu sprechen, damit das nicht untergeht, gleich wenn wir dann über Strategie sprechen. Ja, obwohl wir auch da bei Nico Hülkenberg natürlich ansetzen können. In seinem Jubiläumsrennen, 150. Grand Prix, toller Helm. Platz 10.
Platz 10. 5 von 5 Sternen gerne wieder.
Fernando Alonso Platz 7, und da hast du es ja auch gerade gesagt, in der WM-Wertung ist Fernando Alonso ganze 3 Punkte hinter Nico Hülkenberg, ja. Und das mit einem unterlegenen McLaren, wenn man so will. Ich lege mich jetzt einfach mal fest, Fernando Alonso wird Best of the Rest am Ende der Saison, ja, werden. Nico Hülkenberg dagegen, muss man sagen, ja, Strategie hin oder her, auch eher hat mir ein bisschen zu wenig gepusht.
Ja, gut, was soll er da auch pushen? Sind wir mal ganz ehrlich. Also wenn die Strategie da nicht funktioniert, so wie
es. Aber gerade zu Beginn des Rennens hat er 2 Plätze erstmal verloren. Startmäßig finde ich Nico Hülkenberg eh richtig schlecht diese Saison, habe ich so das Gefühl. Also gefühlt verliert er bei jedem Start Plätze und wurde ja auch klar von seinem Teamkollegen geschlagen an diesem Wochenende eigentlich insgesamt.
Aber es könnte natürlich auch sein, dass Carlos Sainz die Strecke einfach liegt. Und er hatte natürlich die freie Reifenauswahl, genauso wie Fernando Alonso.
Ich finde, Nico Hülkenberg stagniert extrem dieses Jahr. Heute ist so ein Podcast, glaube ich. Heute scheiße ich auf jeden, ja, ein bisschen. Und sage, Nico Hülkenberg muss mal die Arschbacken zusammenkneifen, weil ansonsten wird er nächstes Jahr von Daniel Ricciardo komplett zerlegt.
Ja, vielleicht macht er das dann nächstes Jahr. Aber Nico Hülkenberg ist natürlich auch jetzt schon wieder im falschen Team, weil natürlich liegt der Fokus dann natürlich nächstes Jahr auch in der Entwicklung bei Renault hin zur Weltmeisterschaft, natürlich auf Daniel Ricciardo. Und deswegen wird natürlich Nico Hülkenberg wahrscheinlich das nächste Jahr dann noch fahren. So, und dann wird's eng, glaube ich, für Nico Hülkenberg. Weil das wäre zum Beispiel auch ein Cockpit, was für Esteban Ocon interessant wäre, dann 2020, wenn er nächstes Jahr nicht fährt.
Ja, wenn er bei Mercedes raus ist, also sagen wir jetzt mal ehrlich.
Ja,
wenn er bei Mercedes wird er ja nicht bei Renault fahren. Aber lass uns doch jetzt, also dieser Hülkenberg diese Saison, Christian, also wenn wir auch mal auf diese Punkte-Geschichte von ihm schauen. Er hat das letzte Mal doch zweistellig gepunktet in Deutschland. Na, immerhin, ne, beim Deutschland Grand Prix. Aber ansonsten haben wir hier Punkte 6, 8, 8, 4, 6, 2, 8 und ein Punkt in Singapur, ein mickriger Punkt. Dazwischen hat er fünfmal nicht gepunktet. Klar, es lag nicht immer an ihm jetzt ganz persönlich, aber ich finde manchmal Nico Hülkenberg, bei allem Respekt von Nico Hülkenberg, er wirkt satt. Da kommt nichts mehr. Also Kimi Räikkönen hat mehr Lust als Nico Hülkenberg, habe ich manchmal das Gefühl. Also nicht mehr Lust, aber er holt einfach mehr raus aus dem Auto. Klar, fährt jetzt Kimi Räikkönen ein anderes Auto, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß ein bisschen, was du meinst. Teile die Einschätzung, aber nicht ganz. Also ich glaube ja, dass Nico Hülkenberg auch vom Typ her so einer ist, der dann mal, wenn halt nichts geht, jetzt nicht der ist wie Alonso, der auch mit einer Kiste irgendwie noch das Letzte rausholt und dann noch um einen Punkt kämpft wie ein Löwe. Das sehe ich bei ihm tatsächlich nicht so. Aber ich glaube, Nico Hülkenberg, wenn der mal durch irgendwelche Umstände wachgeküsst ist, dann geht da eine ganze Menge. Und mein Gefühl sagt mir auch, dass Ricciardo mit dem nicht ganz leicht haben wird. Weil ganz ehrlich, wer hätte letztes Jahr gedacht, dass ein Carlos Sainz sich richtig schwer tut mit Nico Hülkenberg. Und schwer tun ist ja untertrieben. Man muss meiner Meinung nach, das ist natürlich immer ein bisschen subjektiv, aber ich finde, Hülkenberg war da der bessere Fahrer auf die Saison gesehen.
Von ja gut, den beiden. Im Team ja. Das ja.
Genau, und Sainz kam ja jetzt auch mit ein paar Vorschusslorbeeren eigentlich dahin. Also ich sehe die Leistungen von Nico Hülkenberg nicht so negativ in dieser Saison. In Singapur hat mich auch tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil Renault hat sich da ja eigentlich einiges ausgerechnet. Und am Freitag ging es eigentlich auch ganz gut los. Also da war der Hülkenberg ja auch immer best of the rest eigentlich so gefühlt, wenn er auf der Strecke war, meistens 5., 6., 7. Das lief wirklich gut. Aber irgendwie, je länger das Wochenende gedauert hat, desto schlechter lief es dann. Und dann fiel er irgendwie nach dem ersten Rennen in Q3, war er noch 6. oder 7., glaube ich, und fiel dann noch auf den 10. Platz zurück. Und dann war es halt irgendwie scheiße, weil der 10. Platz, da hat Ole ganz recht, war der blödeste, den du haben kannst. Weil der letzte, wo du die Reifen nicht frei wählen kannst, Das war, ich glaube, da hat er tatsächlich auch ein bisschen Pech gehabt. Und dann bin ich schon bei dir, wenn er dann merkt, da geht jetzt nichts, dann ist er nicht der noch unmögliche Dinge möglich macht. Aber ich sehe es nicht ganz so schwarz. Ich glaube, Nico Hülkenberg würde ich nicht abschreiben. Und ich glaube auch, Daniel Ricciardo wird nicht eine ganz gemütliche Saison haben und den einfach so in die Tasche stecken. Glaube ich nicht.
Dann
ich glaube, Nico Hülkenberg ist ein ganz guter.
Ja, das ganz guter, gar keine Frage. Aber immer mal andere Ansprüche jetzt schaffen hier. Wie lange der jetzt Formel 1 fährt, ohne wirklich mal, also, ne, ich weiß auch nicht, vielleicht.
Er hat ja auch nie die Möglichkeit gehabt und nie einen Teamkollegen, wo du ihn wirklich messen kannst, so eine richtige Granate. Perez war ganz gut, aber man weiß nicht genau, wie gut ist er wirklich. Sainz, Martin Brundle hat von Sainz immer gesprochen, als wirklich die ganz große Nummer der Zukunft. Hat er jetzt eigentlich auch ganz gut im Griff. Nächstes Jahr Ricciardo, das ist Make or Break für Nico Hülkenberg. Wenn er es da schafft, muss man echt sagen, schade, dass der so viele Jahre verplempert hat. Wenn er es nicht schafft, muss man sagen, okay, hat nichts anderes verdient gehabt.
Okay, dann lass uns aber mal über den sprechen, der ihn wahrscheinlich in der Fahrerwertung noch überholen wird, Fernando Alonso. Ja, er fährt die Kiste ans Maximum, hat das gefeiert wie ein Sieg, diesen 7. Platz in Singapur, zu Recht auch. Während Stoffel van Dorn auf Platz 12 ins Ziel kam. Immerhin
nicht so weit hinten. Komm.
Ja.
Das war jetzt nicht so schlecht.
Okay. Dann, aber Fernando Alonso, da habe ich einfach das Gefühl, selbst wenn es dann nicht läuft, der macht sein Team wenigstens noch heiß. Ja, manchmal geht er natürlich auch sehr hart mit dem Team ins Gericht und mit dem Ganzen, was da passiert. Aber ich glaube, das hält natürlich auch die Spannung irgendwie hoch. Und das fehlt mir bei Nico Hülkenberg manchmal. Auch mal so, nicht wie er das dann macht. Nico Hülkenberg macht das irgendwie anders. Wenn er das Team kritisiert, dann glaube ich nicht, dass das für diese Motivation sorgt, die vielleicht der ein oder andere bei McLaren daraus zieht, wenn Fernando Alonso mal wieder rumprovoziert und dann sagt, komm, jetzt holen wir noch mal, versuchen wir extra viel aus dem Auto rauszuholen. Er macht es auf jeden Fall. Und kann man nicht anders sagen, herausragende Leistung von Fernando Alonso. Und wenn es so weitergeht, Ole, dann ist er tatsächlich am Ende best of the rest.
Ja, danach sieht's auf jeden Fall aus. Und das wäre natürlich eine schöne Geschichte, wenn er quasi die BWM gewinnen würde. In diesem McLaren. Ja, das muss man... Oder halt, Stoffel van Dorn ist einfach nur extrem schlecht. Ja, das kann auch sein. wissen wir nicht. Aber natürlich ist der McLaren dieses Jahr alles andere als gut. Gerade im Qualifying, also da hinkt man doch sehr stark hinterher. Und das wäre, glaube ich, auch ein schöner Abschluss. Ich glaube, da hat er auch so ein bisschen Bock drauf, das Ziel jetzt noch zu schaffen, Siebter zu werden, halt der beste Fahrer nach den Top-Teams. Das ist er ja auch. Das müssen wir ganz klar festhalten. Mehr geht halt nicht, wenn du nicht in einem der drei Top-Teams wärst. Von daher sieht das ganz gut aus, 3 Punkte Rückstand. Und ja, er fährt halt immer gute Rennen, holt immer gute Punkte, auch aus unterlegenen Situationen. Und das unterscheidet ihn natürlich von Nico Hülkenberg. Und natürlich ist es bei Alonso auch so, dass er natürlich der größere Star ist. Und er natürlich auch, wenn er jetzt weiß, okay, hier geht vielleicht jetzt generell mal nicht so viel, aber ich 7. Platz hier irgendwie schaffe ich ganz locker. Und das ist natürlich dann auch gut für die Show und für die Fans und sowas. Und diesen Anspruch hat Nico Hülkenberg dann ja gar nicht. Nico Hülkenberg ist halt tatsächlich ein bisschen wie Esteban Ocon. Er holt immer gute Punkte, ist komplett solide, kann sich immer mit dem Teamkollegen messen oder ihn schlagen. Die Position in der Fahrer-WM spricht ja für ihn, ja, muss man auch sagen. Aber hat halt nie so die großen Ausreißer nach oben. Ja, also anders als zum Beispiel wie ein Fernando Alonso ja, in 2003 bei Renault dann und ja, etc. Mal abgesehen von der Pole in Brasilien, ja, was jetzt aber auch schon nicht mehr wahr ist, so nach dem Motto. Und ja, ich glaube, dass Fernando Alonso das noch schafft. Da kommen noch ein paar Rennstrecken, wo der McLaren im Rennen, glaube ich, ganz gut gehen sollte und auch Fernando Alonso. Und dann geht es dann wohl vielleicht, ja, wo geht's hin? Fernando Alonso, das ist die große Frage. Jetzt wird er ja tatsächlich wieder schon wieder mit der Formel E in Verbindung gemacht. Ich glaube, er macht einfach alles. Ja? Ich glaube, er macht einfach alles. Fährt nächstes Jahr Indycar, dann ab der Saison darauf dann Formel E, macht dann noch hier irgendwie ein bisschen, da gab es ja jetzt diesen angedeuteten Cockpit-Tausch mit Jimmy Johnson, NASCAR, vielleicht macht er das, vielleicht wahrscheinlich Daytona nächstes Jahr, da war dieses Jahr ja schon mal, jetzt fährt er vielleicht nächstes Jahr das Richtige, man weiß es nicht. Ich glaube, der inszeniert sich dann einfach als kompletter irgendwie Rennfahrer und fährt einfach alles.
Ja. Auf jeden Fall fährt er in der Formel 1 gut. Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann über das, was nicht so gut funktioniert hat bei einigen Teams, und zwar Strategie in Singapur. Bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung und ich höre sehr gern meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Herzlich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und unser Formel 1 Experte Christian Nimmervoll von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com blicken zurück auf den großen Preis von Singapur. Und wir kommen jetzt zu etwas, was für einige Teams nicht so gut funktioniert hat, für andere aber genau der Schlüssel zu dem Erfolg, bei dem sie eingefahren haben, und zwar zur Strategie. Und ja, wir hatten ja die pinken Hypersoft-Reifen, die lilanen Ultrasoft-Reifen und die gelben Soft-Reifen. Und ein Team, nämlich Ferrari, hat höchstwahrscheinlich in der Boxengasse oder mit der Strategie das Rennen verloren. Und zwar für Sebastian Vettel in Runde 14 ging er rein. Auf gebrauchten Hypersoft-Reifen wechselte er auf neue Ultrasoft-Reifen, was sich am Ende als nicht gut herausgestellt hat. Denn es fehlte die Performance, es gab die Angst, dass die Reifen aufgeben. Dann gab es den ominösen Plan C. Christian, sage einfach mal, Ferrari hat schon zu Beginn des Wochenends einen Fehler gemacht, und zwar nur einen Satz Softreifen mitzunehmen und diesen Reifen ja nicht testen zu können, nicht sehen zu können, welche Performance der Reifen wirklich hatte in den freien Trainings. Da hatten einige andere Teams, namentlich Mercedes und Red Bull, natürlich einige Vorteile. Dann die Idee dahinter, Vettel auf Ultrasoft reinzuholen, mit dem Wissen, dass es ja immer ein Safety Car gibt. Ich glaube nämlich, der Hintergrund war, dass man Vettel auf die Ultrasoft-Reifen stecken wollte, um dann bei einem Safety Car nochmal zu wechseln und vielleicht nochmal einen Satz Hypersoft draufzuziehen oder vielleicht nochmal einen frischen Satz Ultrasoft aufzuziehen, um dann nochmal einen Sprintstint sozusagen hinzulegen. Das ging natürlich in die Hose, weil es kein Safety Car mehr gab. Ja, oder war es einfach nur ins Klo gegriffen?
Nee, ich teile da deine Einschätzung. Ich glaube auch, dass man darauf so ein bisschen spekuliert hat und dass man Dinge ausprobiert hat, weil man halt probieren musste, weil du weißt, du kommst in Singapur so nicht vorbei. Letztendlich war es aber natürlich ein Griff ins Klo. Also, weil selbst wenn man irgendwie bei einer Safety-Car-Phase den zweiten Boxenstopp geschenkt bekommt und nochmal den Hypersoft aufziehen kann und dann mit ganz frischen Hypersofts irgendwie Track-Position verloren hat, aber du musst in Singapur halt erstmal auch an den anderen vorbei. Da kann dein Reifenvorteil noch so groß sein, das ist nicht so eine einfache Nummer. Von daher glaube ich, weiß nicht, redet sich im Nachhinein leicht, aber ich finde, das war echt einfach unklug. Und ja, also ich habe direkt, als ich gesehen habe, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und mir gedacht, das kann nicht gut gehen. Die Ferrari-Ingenieure werden schon ihre Logik dahinter gehabt haben, aber von außen, wie gesagt, im Nachhinein immer wahnsinnig leicht zu sagen, ja, das war schlecht, aber es war schlecht.
Es wäre ja nicht das erste Mal gewesen, dass Ferrari Sebastian Vettel auf einen Reifensatz schickt, der das Rennen nicht durchhält. Ne? Ich glaube, in Spa letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das ja ähnlich. Da hat der Reifen dann irgendwann aufgegeben. Die Gefahr
bestand. Im Übrigen war das, glaube ich, ein Segen für Vettel, dass Hamilton das Tempo so niedrig gehalten hat. Weil wäre das Tempo in diesem Rennen ein bisschen schneller gewesen, hätte Vettel, glaube ich, echt ein Problem mit seinem zweiten Reifensatz bekommen.
Ja, das glaube ich auch. Also das Cruisen war in dem Fall für Vettel von Vorteil.
Richtig.
Wenn wir da mal schauen, Kimi Räikkönen hat den Hypersoft-Reifen noch ein bisschen länger fahren können, 22 Runden, ist dann auf Soft gewechselt. Er kam natürlich auch nicht vorbei. Ja, aber es war im Endeffekt, glaube ich, hat man sich bei Mercedes ins Fäustchen gelacht, als Vettel in Runde 14 kam. Dann hat man Hamilton eine Runde später reingeholt, auf die gelben Soft-Reifen gesteckt. Und ja, das war dann im Endeffekt der Weg zum Sieg für ihn. Er hatte dann das Glück natürlich, dass Max Verstappen nicht vorbeigekommen ist in der Situation, die wir vorhin besprochen haben, im zweiten Abschnitt. Ja, Ole, es ist jetzt nicht der erste Fehler von Ferrari strategisch. Und wir müssen über Zuständigkeiten sprechen. Und wir kennen das ja aus dem Fußball, da wird der Trainer ja in Frage gestellt. Nun habe ich mir gestern...
So wie in Leverkusen.
Ich habe mir dann gestern die Vorberichterstattung auf RTL angeschaut und dann gab es einen kleinen Ausschnitt von Maurizio Erifabene im Pressegespräch mit vielen deutschen Vertretern und er sagte, wenn einer Fehler macht, dann ist das meine Verantwortung. Nicht die Verantwortung der Fahrer, sondern meine Verantwortung. Ja, es ist jetzt nicht der erste Fehler von Ferrari. Und wir haben das hier schon öfter gemacht und ich wiederhole das einfach mal. Hat Maurizio Arrivabene den Laden im Griff? Was glaubst du?
Puh, schwierig zu sagen. Das kommt. Also er sagt das natürlich, dass das seine Verantwortung ist, aber das ist ja die Frage, wo das herkommt. Ja, also ob Vettel das vielleicht auch forciert hat, ja, weil Vettel hat ja im Interview danach gesagt, man wollte eine aggressive Strategie fahren. Hat dann nicht geklappt. Dann ist man am Ende Dritter geworden, da wo man losgefahren ist. So. Ja, aber es ist natürlich historisch in den letzten Jahren, eigentlich seit Ross Brawn weg ist, so ein bisschen, so dass sie das einfach nicht hinkriegen. Ich habe das noch nicht verstanden, weil aggressive Strategie hin oder her, aber das ist halt immer noch Singapur. Das ist jetzt nicht Monza, wo man da mal vielleicht, wenn man, ja, auf weichere Reifen setzt, da vielleicht vorbeikommt oder sowas. Sondern das geht ja, das geht einfach nicht. Das ist halt so wie in Monaco. Und auf dem Safety Car zu pokern ist halt auch, ja, mal ganz abgesehen davon, dass selbst wenn ein Safety Car gekommen wäre, heißt das ja, wäre er vielleicht an die Box gegangen. Okay, aber dann wäre Lewis Hamilton ja trotzdem weitergefahren. Es hätte ja gar keinen Unterschied gemacht. Und so überlegen, wie Hamilton im Rennen war. Und dann muss er erstmal vorbeikommen, hat Christian auch gesagt. Und da war ja da auch noch Verstappen, der ihm ja auch 3 Zehntel in der Quali aufgebrummt hat. Also von daher habe ich nicht ganz verstanden.
Die Frage dahinter wäre ja, ist glaube ich, der Kernpunkt ist, wie lange das Safety Car da gewesen wäre, weil der Temperaturverlust in den gelben Reifen natürlich ein anderer ist, als wenn er jetzt dann frisch auf den weicheren gegangen wäre. Ne? Also das natürlich hätte schon funktionieren können und gerade weil Hamilton...
Er hätte ja aber auch die Soften draufziehen können
und
bei einem Safety Car oder bei einem Virtual Safety Car dann wechseln können.
Richtig.
So läuft das Gleiche
nach. So gab es natürlich gar nichts. Das war natürlich super dämlich für Ferrari. Ne? Ja, Christian, ich möchte auch dir die Frage stellen. Wie sicher ist Maurizio Arrivabene denn im Sattel als Teamchef von Ferrari, wenn sie es nicht schaffen sollten, erneut nicht schaffen sollten, Weltmeister zu werden? Es sind zwar nur 40 Punkte für Sebastian Vettel, aber das ist natürlich nur die zweite WM. Das ist die WM, die eigentlich für die Teams am uninteressantesten ist. Es geht ja auch um die Teamwertung. Ja, und da hat Mercedes auch den Vorsprung ausbauen können. Nicht immens ausbauen können, aber es sind immerhin auch 37 Punkte aktuell, die Mercedes da auf Ferrari hat. Ja, und dann muss eine Zäsur gemacht werden bei Ferrari, ne? Ich meine, gezwungenermaßen wurde das mit Sergio Marchionne ja gemacht, in dem Fall. Gott hab ihn selig.
Und natürlich mit Charles Leclerc.
Mit Charles Leclerc wurde ein erster Teil eingeleitet, muss zwangsläufig dann auch Maurizio Rabena ausgetauscht werden.
Ich weiß nicht, also das Thema Verantwortung ist schwierig. Also erstens ehrt es ihn, finde ich, dass er sich vors Team stellt und sagt letztendlich mit mir, das ist, wo der Bullshit aufhört, so ungefähr. Ob das natürlich tatsächlich operativ er beeinflussen kann, das ist auf einem ganz anderen Blatt Papier. Wahrscheinlich nicht. Ja, da sind andere Leute dafür zuständig. Dass er nicht sicher im Sattel sitzt, ist, glaube ich, schon länger so. Also ich glaube, die Position von Maurizio Arrivabene, die ist seit mindestens einem Jahr immer wieder mal Thema gewesen. Dann war jetzt über den Winter das Auto wirklich gut. Man hat einen guten Saisonstart erwischt, hat gesehen, dass das scheint zu funktionieren. Ich glaube, da hat es wieder besser ausgesehen. Was natürlich momentan fraglich ist, und da weiß ich tatsächlich nicht, wie es aussieht, ist, es gibt in Maranello ein völlig neues Machtgefüge durch diesen Tod von Sergio Marchionne. Also die ganze Führungsebene, alle Schlüsselpositionen sind da effektiv neu besetzt, und auf dieser Ebene geht es auch ganz viel um Seilschaften, ist vielleicht ein zu schräges Wort irgendwie, aber doch sehr viel auch um persönliche Verbindungen, um wer kann mit wem, wer hat welche History. Das blicke ich noch nicht hundertprozentig durch, ob Maurizio Arrivabene bei den Leuten, die da jetzt eine Ebene über ihm das Sagen haben, ob er da fest im Sattel sitzt oder ob er da eher ungern gesehen ist. Aber das ist, glaube ich, viel entscheidender als das, was auf der Rennstrecke passiert für seine Zukunft bei Ferrari. Dass er selbst was dafür kann, für diese Kleinigkeiten im Bereich Strategie zum Beispiel und so, das glaube ich nicht. Ich glaube, da ist er völlig raus aus diesen Entscheidungen. Aber natürlich, letztendlich ist ein Teamchef immer dafür verantwortlich, welche Leute setzt er auf welche Positionen. Und wenn diese Leute dann Fehler machen, ist es irgendwo auch deine Verantwortung natürlich, weil du hast die Leute ja dahin gebracht. Ja. Schwierig. Ich würde nicht sagen, man kann jetzt alles auf Maurizio Arrivabene schieben. Aber ich bin bei euch mit der Einschätzung, so habe ich das ein bisschen rausgehört jetzt bei dem, was du gesagt hast, Kevin. Wenn das wieder nicht klappt mit dem WM-Titel, vielleicht ist der Zeitpunkt da, dass man auch da sich was überlegt.
Es wäre dann ja das dritte Jahr, wo es nicht klappt für Ferrari. Also es ist halt, es ist halt schwierig. Es ist halt wirklich schwierig auch für ihn, schwierig auch bei Haas, wenn wir beim Thema Strategie sind. Christian Thun bei uns in der Starting Grid F1 Fansgruppe. Woher kommen eigentlich immer diese Strategiedesaster bei Haas? Grosjean viel zu früh drin, viel zu früh, und war auf den Soft Lama als alle anderen. Magnussen war in der Ultrasoft Gruppe bei Leclerc. Im Gegensatz zu allen anderen Ultrasoft Startern holt man ihn rein und steckt in der Gruppe hinter Sirotkin fest. Leclerc und Co. lachen sich ins Fäustchen. Wie bitte kann man solche fatalen Entscheidungen treffen? Ja, und irgendwie dieser Gesichtsausdruck auch von Günther Steiner, den man während des Rennens gesehen hat. Vor allem als Magnussen dann die schnellste Runde gefahren ist, nach seinem dritten Boxenstopp, hat man ihn nochmal auf frische Hypersoft-Reifen gesetzt. Und dann ist er die schnellste Runde gefahren. Neuer Rundenrekord im Rennen. Kevin Magnussen, es war große Freude bei Haas, wie man gesehen hat, in allen Gesichtern. Ja, aber auch da muss man sagen, gerade dieser Kampf im Mittelfeld, Haas macht auch einige strategische Fehler, Ole, was gerade in diesem Kampf um Best of the Rest in der Konstrukteurswertung denen noch teuer zu stehen kommen kann.
Ja, da guckt man sich offensichtlich bei Ferrari was ab.
Ist ja auch Partnerteam, ne?
Ja, eben, dann muss man ja da auch das Gleiche machen. Ich weiß nicht, woher das kommt, das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen Unerfahrenheit oder sowas. Aber letztendlich ging, glaube ich, auch so nicht viel für Haas jetzt dieses Wochenende. Und gut, die schnellste Rennrunde ist natürlich toll, ja, klasse. Die übrigens nicht nach seinem letzten Boxenstopp war, sondern vor seinem letzten Boxenstopp. Ja, ist dann zwischenzeitlich auf Hypersoft gewechselt, hat die schnellste Runde gefahren, hat dann nochmal gestoppt. Ja, hat sich, glaube ich, Ultras oder sowas geholt. Das nur nebenbei. Aber es ist natürlich, sie sind da nicht konstant. Also das ist der Unterschied dann zu Renault, die einfach die Erfahrung haben, die auch die Manpower haben und die einfach konstanter sind und so, ja, mehr souverän. Ja, weil man hat es ja auch in Australien gesehen. Weil da hat man es halt verkackt. Und ja, ich glaube aber, das wird sich so ein bisschen einfügen, vielleicht sollte man tatsächlich so ein bisschen über die Fahrerpaarung nachdenken. Ja, weil, okay, Romain Grosjean zeigt jetzt wieder ganz annehmbare Leistung. Aber da ist sicherlich vielleicht auch ein bisschen Verbesserungspotenzial. In Singapur ging aber nichts. Da ging übrigens genauso nichts für Toro Rosso, wo du ja gesagt hast, sie sind Kandidat fürs Podium, Kevin. Also das hat nie ganz geklappt.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt Force India.
Also Force India. Wer hat denn, habe ich Toro Rosso gesagt?
Du hast Toro Rosso gesagt, dass die...
Ja, okay, das war natürlich
also kompletter bitte, Blödsinn. Jetzt musst du das mal den Fehler bei dir suchen, mein Freund.
Ja, okay. Ja, dann war, da habe ich da Müll erzählt. Ja, ich bin ja auch kein Hardcore-Fan. Das wissen die Fans, ja. Von daher, ja, das war auch nix. Und genauso war es bei Haas auch. Also das war, ja, genauso wie auch ja, Williams. Übrigens Lance Stroll, 14. Der war, glaube ich, nie im Bild im Rennen.
Ja, da muss ich natürlich auch kurz sagen, dass das mit dem Aufschwung bei Williams, da hast du, Christian, vollkommen recht gehabt in der letzten, oder war das Ruben?
Ruben
war das, ne? Oder der war ja letzte Ausgabe da, oder du. Jedenfalls viel zu früh gelobt. Das war wieder Rückfall in alte Zeiten, obwohl Sirotkin das, finde ich, gut gemacht hat. Also für mich war Sirotkin auch Anwärter auf Fahrer des Rennens irgendwie. Ein Stück für sich, ne? Weil er sich gut verteidigt hat. Mehr ging ja nicht. Aber ansonsten ist das mit Williams natürlich, wie du auch richtig geschrieben hast, Chris, in deiner Kolumne, der letzte Platz in der Konstrukteurswertung, der dürfte ihnen nicht zu nehmen sein.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch groß sagen soll. Was willst du da noch analysieren, wenn du im Qualifying, ich glaube, 1,5 Sekunden auf Platz 18, ja, unglaublich. Also, ja, sind halt einfach schlecht. Das Geld geht aus, die Sponsoren laufen davon, sie haben die schlechtesten Fahrer, das schlechteste Auto, eigentlich einen ganz guten Motor und kriegen einfach nichts auf die Reihe. Da braucht es eine Zäsur, wirklich eine Komplett-Zäsur, damit sich da irgendwas wieder ändern kann. Aber Williams ist wirklich absolut und total am Tiefpunkt. Also tiefer kannst du doch nicht mehr fallen, das ist das Positive, was man dran sehen kann.
Und bevor wir jetzt gleich zum letzten Abschnitt kommen und zum Championship-Abschnitt hier bei Starting Grid, wenn wir dann über die WM sprechen, noch ein lobendes Wort für Max Verstappen. Hervorragendes Wochenende für den Holländer. Hat den Red Bull wirklich ans Limit geführt. Verdienter zweiter Platz für ihn. Schade, dass es nicht für mehr gereicht hat. Ich habe ihm ja den Sieg zugetraut. Vielleicht unter anderen Umständen hätte es geklappt. Er hatte dann kurz die Chance, an Hamilton vorbeizufahren, hat es nicht geschafft. Auch da ist klar mittlerweile, das bessere Paket der beiden bekommt Verstappen. Ricardo auch gutes Rennen gefahren, aber über Platz 6 nicht hinausgekommen. Bleibt aber festzuhalten, Red Bull erneut in der zweiten Saisonhälfte mit aufsteigender Form. Mal sehen, ob in den nächsten Rennen noch ein bisschen mehr für die möglich ist. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann gleich über dieses WM-Duell zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel und was der große Preis von Singapur für eine signifikante Bedeutung für Lewis Hamilton haben könnte. Bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich.
Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch zurück hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de und kommen jetzt zum Championship-Segment. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, 40 Punkte Abstand ist jetzt zwischen den beiden. Aber man muss ganz ehrlich sagen, Christian, Lewis Hamilton hat in Q1, es hat nicht viel gefehlt. Dann wäre er in Q1 ausgeschieden. Wie das Rennen dann ausgegangen wäre, das weiß man nicht. Nichtsdestotrotz hat er dann eine Fabelrunde gefahren und das ist eigentlich das, was auch in der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe Robert Jensson aufgefallen ist, dass sich Ferrari darüber Gedanken machen sollte, was da passiert ist. Lewis' Runde war wahnsinnig gut, aber Sebastian darf da nicht 6 Zehntel auf Lewis und 3 Zehntel auf Max verlieren und das ist es irgendwie. In den letzten Rennen schafft Mercedes es, immer mehr Zeit zu gewinnen, Leistung zu gewinnen. Ferrari, dem man nachsagt, das beste Auto im Feld zu haben, lässt immer wieder federn. Und das ist am Ende vielleicht das, wo ich mich jetzt einfach festlege, was Lewis Hamilton den Weltmeistertitel bringt.
Ja, kann sein. Und ich glaube, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass es oft so war dieses Jahr, dass eigentlich der gerade das vermeintlich schnellste Auto hatte, nicht die Punkte gemacht hat. Aber jetzt ist irgendwie so, Hamilton hat mit dem nicht schnellsten Auto die Punkte geholt in den letzten 4-5 Rennen. Und ich glaube, dass jetzt auch Mercedes so ein bisschen am Turnaround kratzt, auch das schnellste Auto zu kriegen. Und dann bei 6 noch zu fahrenden Rennen wird es natürlich fatal, weil wir wissen, dass jetzt fast schon, noch nicht ganz, aber fast schon reicht für Lewis Hamilton, wenn er immer Zweiter wird und Sebastian Vettel alle Rennen gewinnt, was natürlich ein völlig blemblem Rechenspiel ist, weil es wird so nicht eintreten. Aber Vettel steht richtig unter Druck. Ich habe heute mal in meiner WM-Analyse so ein bisschen durchgegangen. Von diesen letzten 6 Rennen gibt es 3 Strecken, Mexiko, Sochi und Austin, wo in den letzten 4 Jahren, also seit Einführung der Hybridformel, Mercedes 10 Rennen gewonnen hat, Red Bull 1 und Ferrari kein einziges. Das heißt, dass Lewis Hamilton noch 1-2 Rennen gewinnt, ist unglaublich wahrscheinlich. Und dann wird es wirklich richtig schwierig für Sebastian Vettel, weil dass Lewis Hamilton einmal ausfällt, ja, vielleicht mit Pech, aber Vettel muss auch erstmal überall durchkommen und überall gewinnen. Also es ist jetzt schon richtig, richtig, richtig schwierig. Und tatsächlich glaube ich auch, dass Mercedes jetzt drauf und dran ist, das beste Auto zu haben. Natürlich ist Singapur immer eine ganz eigene Geschichte, aber auf jeden Fall sind sie nicht weit weg. Und dann kommt noch was dazu, was Sebastian Vettel natürlich nicht hilft, nämlich dass Red Bull in diesem WM-Kampf keine Rolle mehr spielt. Das heißt, die werden nicht mehr wahnsinnig viel in dieses Auto reinstecken. Heißt, die Hoffnung, dass Red Bull am Mercedes vorbeizieht und den plötzlich Punkte wegnimmt, das Puffer dazwischen, auch das ist nicht wirklich da. Also man findet nicht mehr wirklich Argumente, die groß für Sebastian Vettel sprechen. Trotzdem sind 40 Punkte auch ein bisschen trügerisch, weil lass einen Ausfall sein, dann sind es wieder nur noch 15, ja. Also es ist noch nicht vorbei, aber es sieht sehr, sehr gut aus momentan für Mercedes und Lewis Hamilton.
Dann muss Sebastian Vettel aber erstmal gewinnen. So, also selbst wenn Lewis Hamilton mal ausfällt. Genau. Das steht dann noch außer Frage oder in der Frage. Jule hat in unserer Facebook-Gruppe geschrieben, Starting Grid F1 Fans, Ole. Und das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Für mich tritt Vettel viel zu locker und selbstsicher auf. Wie oft er sich dieses Jahr schon vor die Kameras gestellt hat, um vor einem Rennen zu sagen, das kriegen wir schon gewuppt. Bei einem verpatzten Rennen, sei es von ihm oder vom Kommandostand, ist er demonstrativ gelassen und spielt alles runter. Selbst die 30 Punkte Rückstand nach Monza bereiten ihm keinen Kopfzerbrechen. Für mich ist das eine Einstellungssache. Wenn es bei Mercedes nicht läuft und Probleme auftreten, dann mahnt Toto Wolff und beide Fahrer immer. Über das Wie lässt sich streiten. Aber wenn ein Fahrer von gewohnt lässigen Typen den gewohnt lässigen Typen gibt und der andere sich auch von Rückschlägen und hohem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lässt, dann ist die Art und Weise, wie Ferrari in schöner Regelmäßigkeit die Rennen trotz allerbester Ausgangslage wegwirft, nicht verwunderlich. Ist der Weltmeistertitel tatsächlich, was man ja auch gesehen hat, bei Nico Rosberg zum Beispiel, Kopfsache? Und ist Sebastian Vettel tatsächlich zu locker und selbstsicher?
Das weiß ich nicht. Es ist halt die Frage, ob er das tatsächlich so meint. Oder ob er das halt nur so für die Medien so spielt, ja, und es gar nicht ist. Das weiß man ja nicht. Mhm. Klar, er könnte sich natürlich so wie Lewis Hamilton hinstellen und so tun, als würde ihm das alles abverlangen, ja, und da motivierend rangehen. Das weiß ich aber nicht, ob er da so der Typ für ist. In den letzten Jahren hat er sich halt immer wie so ein bockiges Kind dahingestellt. So, das macht er dieses Jahr nicht. Das hat am Anfang der Saison sehr gut funktioniert, weil da hat man gewonnen. Das funktioniert jetzt nicht mehr. So, weil man da zu viele Fehler macht. Vielleicht denkt er sich ja auch, okay, es sind noch 6 Rennen, es ist rechnerisch noch drin, ist noch alles möglich. Aber die Wahrheit liegt natürlich darin, wenn Lewis Hamilton nicht mehr ausfällt, und das ist ja das Interessante, beide haben in dieser Saison einen Ausfall, das heißt, Lewis Hamilton, klar der bessere Fahrer diese Saison, dann wird das nichts. Weil, Christian hat es eben gesagt, wenn jetzt Lewis Hamilton immer Zweiter werden würde, so wie Nico Rosberg damals, ja. Sebastian Vettel immer jetzt gewinnen würde, alle Rennen, dann würde Sebastian Vettel Weltmeister werden mit 5 Punkten Vorsprung, glaube ich. Das wird aber nicht passieren. So, denn eigentlich muss Hamilton, ich glaube, ich habe es irgendwo vorhin gelesen, Hamilton muss noch 3 Rennen gewinnen. Das ist realistisch. Und selbst wenn nicht, ja, gut, er kann natürlich ausfallen, dann setzt noch 15 Punkte, wenn Vettel gewinnt. Und das ist jetzt auch nicht so gesagt, weil da kann auch Max Verstappen gewinnen, kann auch Daniel Ricciardo gewinnen, Valtteri Bottas ist auch immer noch da. Von daher kann ich das schon verstehen. Da ist die Lockerheit natürlich nicht unbedingt angebracht. Aber wie gesagt, meint er es tatsächlich so, also ist er so locker? Oder ist es eben tatsächlich innerlich nicht? Das weiß ich nicht. In gewisser Weise ist natürlich Kopfsache. Und irgendwer hat es geschrieben in unserer Gruppe, dieses Jahr setzt nochmal die Leistung von Nico Rosberg in seinem Titeljahr in ein ganz anderes Licht. Und das ist definitiv so. Ich glaube, das Ding ist durch, wie gesagt.
Ja, also mir fällt es da echt schwer, Argumente, wie du auch schon gesagt hast, Christian, Basti war es übrigens, der das mit Nico Rosberg gesagt hat, ja, da zu finden, die Sebastian Vettel helfen, außer dass Sebastian Vettel es schon mal geschafft hat, zweimal geschafft hat.
2012 waren es, glaube ich, bei 6 Rennen noch ausstehenden Rennen 44 Punkte auf Fernando Alonso.
Ja.
So, aber das kann man da, ne?
Das ja, es gibt, kann man sich es gibt nicht natürlich schon... Okay. Schon ein Szenario, wie Vettel noch Weltmeister werden kann, nämlich wenn Lewis Hamilton jetzt direkt ein Angebot von Hollywood bekommt, weil ich weiß nicht, ob ihr dann die neuen Tweets gesehen habt, ich glaube, lief auf dem Mercedes-Channel, Lewis Hamilton nach dem Rennen in Singapur, ich kann mir nicht helfen, aber da sitzt einer, der sich vorstellt, er macht gerade ein Casting für Al Pacino oder Robert De Niro, weil keiner kann mir erzählen, dass das authentisch echt aus dem so hervorsprudelt. Also das ist ja die Worte, die er verwendet, ja, und die Art und Weise, wie er das ausspricht. Ey, sorry, das nehme ich nicht ab, dass das wirklich authentisch ist. Glaube ich einfach nicht.
Greatest Showman.
Ja, das ist Hollywood pur. Und ist auch gut so. Ich will das gar nicht verurteilen. Ja, wenn es ihm gefällt, wenn es seinen Fans gefällt, alles gut. Aber das ist nicht authentisch. Deswegen vielleicht ruft den Al Pacino an. Vielleicht machen sie Heat 2 oder so. Keine Ahnung.
Oh, das wär super.
Ja.
Ist er dann aber Al Pacino? Also spielt er dann Al Pacino? Man weiß es nicht.
Also, das lass uns jetzt dieses Fass nicht aufmachen, weil wir haben uns mit so einer Diskussion schon mal in die Nesseln gesetzt. Jedenfalls tatsächlich ein Genuss für alle, die sehr authentische Siegesfeiern wollen in einer Kabine. Lewis Hamilton, gefilmt von Paul Ripke.
Ja, toll.
In der Umkleidekabine in Singapur. Ja, wirklich sehr empfehlenswert, wenn man eine gute Performance sehen will.
Auch toll, wenn man auch gute Performance war nach der Qualifying-Runde, die er erstmal ganz ungläubig in diesem Auto saß. Und erstmal so die Hände über den Kopf verschlagen hat, von wegen, ich kann es nicht glauben, dass ich das geschafft habe. Ja, was natürlich
Mumpitz ist. Aber ganz ehrlich, mach du.
Habe ich auch gelesen, interessante Statistik, kann man auch nachlesen tatsächlich. Die Runde war gar nicht so gut. Also es wird natürlich so hingestellt aufgrund der Erwartungshaltung. Aber letztes Jahr ist ja Sebastian Vettel auf die Pole gefahren. Gut, die war 3 Sekunden langsamer als die von diesem Jahr. Aber da hatte er, glaube ich, auf Lewis Hamilton, der nur auf Platz 5 sich qualifiziert hat, noch mehr Vorsprung als Hamilton jetzt auf Vettel. Und da war, glaube ich, Verstappen auch Zweiter, auch mit 13. Rückstand. Also so geil war das jetzt auch nicht. Das nur mal nebenbei.
Man muss dazu aber auch sagen, beim großen Preis von Singapur hat man alles für eine Inszenierung von Lewis Hamilton getan. Dieses, wo man dieses Podest mit diesen Bildschirmen, wo man das Auto abgestellt hat. Und dann kam wieder der halbnackte Hamilton mit diesen Bling-Bling-Ketten aus Austin letztes Jahr, was im Hintergrund gezeigt wurde. Also man tut auch alles für diese Glorifizierung der Person Lewis Hamilton. Und es passt. Also
Ich hoffe ja, dass wenn Hamilton Weltmeister wird vorher, dass er Vettel dann die Kappe hinwirft.
Ja, da hat er aber Respekt. Vor Vettel hat er Respekt immer noch. Also ich glaube, das ist so was anderes als mit Nico Rosberg. Aber so haben wir zumindest immer was zu erzählen, was Lewis Hamilton angeht. Seine Leistung auch im Rennen muss man anerkennen. Wenn der Mann Weltmeister wird, wird er verdient Weltmeister, ist keine Frage. Aber erneut muss man sagen, Ferrari, Sebastian Vettel. Im Grunde genommen, Christian, müssen wir festhalten, man schlägt sich selbst. Man hat ein Paket geschnürt, man ist noch einen Schritt nach vorne gegangen, wo man performance-seitig auf jeden Fall vor Mercedes stehen sollte. Es sind dann wieder diese individuellen Fehler, die es nun mal gibt bei Sebastian Vettel. Das bleibt nicht aus. Ja, und dann strategische Probleme. Ja, und es ist so ein bisschen wie letztes Jahr, ne? In Singapur begann das Ende von Sebastian Vettels Titelträumen. Jetzt kann man sagen, die begannen eigentlich schon in Monza in diesem Jahr. Aber wie es auch jemand bei uns in der Starting Grid F1 Fansgruppe schreibt, es ist eine Geschichte, die sich Stand jetzt Jahr für Jahr wiederholt bei Ferrari. Und dann bleibt es nicht aus, dass Sebastian Vettel erneut keinen Titel in Rot feiern wird.
Ja. Es war so ein bisschen self-fulfilling prophecy, weil er hat am Donnerstag noch gesagt, wir können uns eigentlich nur selbst schlagen. Und da kann ich jetzt meine Antwort kurz halten. Genau das haben sie getan.
Ja, Ja, da bringt auch kein Kamerakühlen was, weil auch das macht man ja immer. Da bringt auch kein Absperren von Heckgebläse was. Also man tut ja alles, um glaube ich, auch Kopfspielchen zu treiben. Ich glaube nach wie vor, dass dieses Kamerakühlen, dieses ganze Gedöns bei Ferrari Kopfspielchen sind, weil das Paket steht an sich. Und das
besser ja, als die Kamera rausreißen und die SD-Karte zu vernichten.
Wenn es denen nicht gefällt. Okay. Ja, und... Ja, es ist schade. Ganz ehrlich, wir können alle nur hoffen, dass die nächsten Wochen zumindest spannend bleiben, dass Lewis Hamilton nochmal ausscheidet, weil was wir nicht brauchen, ist es erneut wie letztes Jahr, schon 3 oder 4 Rennen vor Schluss einen Weltmeister zu haben. Also das würde, glaube ich, der Formel 1 jeglichen Schwung ziehen, die sie auch braucht.
Vielleicht inszeniert man das dann so irgendwie, dass nächstes Rennen irgendwas passiert oder sowas.
Ich weiß es nicht. In Russland ist eigentlich eher eine Strecke, wo Valtteri Bottas stark ist. Das heißt, das könnte dann wiederum was sein, wo keiner der beiden gewinnt. Japan, es kann nach links oder nach rechts gehen. Da würde ich sogar eher Vettel vorne sehen. USA, Mexiko gehören eigentlich Hamilton. Brasilien, Verstappen, wenn es regnet. Ja, und Abu Dhabi. Und es wäre so schön, wenn wir hier sitzen am 25. November und ein Saisonfinale haben, wo beide noch Weltmeister werden können. Ich bezweifle, dass es so sein wird.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das habe ich letztes Jahr schon gesagt. Ich sage, Lewis Hamilton wird in Mexiko Weltmeister und lässt sich dann in diesem Stadion feiern.
Christian, was glaubst du?
Ja, ich würde mich nicht festlegen wollen, wann, weil 25 Punkte Abstand vor dem letzten Rennen zu haben oder sogar 50 vor den letzten beiden, das ist schon eine Menge Holz. Ferrari wird jetzt auch nicht schlafen, sondern die werden nochmal alles in die Waagschale werfen. Also ich würde nicht ausschließen, dass es bis zum letzten Rennen geht, glaub's aber auch nicht so richtig. Aber also dass Sebastian Vettel das nochmal schafft, kann ich mir wirklich nicht vorstellen, weil ich glaube, es ist Lewis Hamilton hat mindestens noch die Chance, 1-2 Rennen zu gewinnen. Dann bleiben nur noch 4 oder 5. Dass die alle Sebastian Vettel gewinnt, glaube ich nicht, mathematisch sehr unwahrscheinlich. Und wenn du es dann so runterbrichst, dann sagen wir jetzt mal 6 Rennen zu fahren, 150 Punkte maximal zu vergeben. Wenn es wirklich sehr gut läuft für Vettel, holt er 120, dann braucht der Hamilton schon nur noch 80. Also das ist, man kann es drehen und wenden und von welcher Seite beleuchten, wie man will. Es sieht jetzt einfach sehr, sehr gut aus für Lewis Hamilton.
Ja. Und das Momentum ist natürlich auch auf der Seite von Lewis Hamilton. Ja. Das war ja zum Beispiel, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, 2012 nicht unbedingt so. Ja, wo Vettel das noch aufgeholt hat. Da hat man dann schon das Gefühl gehabt, das kann er irgendwie noch schaffen. Aber er schlägt sich ja, oder Ferrari schlägt sich ja regelmäßig selbst. Und übrigens, da ist jetzt, werden jetzt auch einige sagen, ja, das hat er ja in Hockenheim weggeworfen. Das glaube ich nicht. Weil ich habe es eben gesagt, beide haben einen Ausfall. Das heißt, sie sind da absolut gleich. Und dann muss man sich die anderen Rennen angucken und da ist Lewis Hamilton einfach klar besser. Also vielleicht sollte Ferrari mal nächstes Jahr gucken, dass sie jetzt nicht am Anfang der Saison gut sind und euphorisch und dass ihnen dann die Luft ausgeht, sondern dass sie mal feststellen, dass so eine Saison sehr, sehr lang ist. Ja? Und Lewis Hamilton, ja, um es noch zu schaffen an Sebastian Vettel Stelle, muss Lewis Hamilton irgendwie ausfallen.
Das Blöde ist, fällt Hamilton aus, fällt Vettel aus, gewinnt Hamilton. Fällt Hamilton aus, würde ich nicht mal meine Hand ins Feuer dafür legen, dass Sebastian Vettel auch gewinnt. So, das ist halt Ding. Der wenn kleine Unterschied.
Ja. Das ist das. Nehmen wir mal Russland. Da sag ich mal, der Startkollision, Hamilton fällt aus. Dann ist da aber immer noch Valtteri Bottas, dem dann gesagt wird, so, jetzt Valtteri, jetzt ist deine Chance. Du musst jetzt bitte heute gewinnen und dann macht er das.
Ja, ja.
So, und dann ist ja auch noch ein Kimi Räikkönen da. Ja, der vielleicht dann auch nicht unbedingt sagt, lass ich Vettel mal vorbei. Ja, also das ist und dann sind da noch die beiden Red Bull, die ja auch absolut nichts zu verlieren haben. Und das ist halt, also wenn es jetzt in, nehmen wir mal Russland, also nehmen wir mal Startkollision, Hamilton mit, keine Ahnung, Hülkenberg oder Verstappen oder was weiß ich was. Ja, fällt aus. So. Ich glaube dann nicht, dass dann Sebastian Vettel das ganz locker nach Hause fährt. Und das ist, glaube ich, so eigentlich das Problem. Und deswegen glaube ich nicht, dass Sebastian Vettel es noch schafft. So.
Jetzt liegt's an euch. Was denkt ihr? Sebastian Vettel, wird er noch Weltmeister? Kann er das noch schaffen? Wenn ja, wie kann er das schaffen? Euer Feedback wollen wir haben. Ja, in die Kommentare unter diesem Podcast auf meinsportradio.de, bei Twitter mit dem Hashtag StartingGridMSR. Wenn ihr uns folgen wollt, @mst_christian_n für Christian Nimmervoll, @MikeWeiss, MIKEVICE für Ole Waschka und @KS_0811 für mich, Kevin Scheuren. Ja, und damit machen wir diese Ausgabe Starting Grid für heute zu, ohne aber dabei den Blick auf unser Tippspiel zu vergessen. Just D 1974 mit 117 Punkten Tagessieger für das Tippspiel in Singapur. Herzlichen Glückwunsch. Auf Platz 1 immer noch Sammy, Nilos 23 und EF 87 folgen auf den Plätzen dahinter. Tippt weiter fleißig mit. Wir werden uns in dieser Woche nochmal wieder hören hier auf meinsportradio.de. Dann haben wir unsere große Q&A-Ausgabe. Alle Fragen zum sportlichen Geschehen, zu uns aber auch. Ne? Ihr wolltet uns gerne mal kennenlernen, deswegen durftet ihr und könnt immer noch Fragen in unsere F1-Fans-Facebook-Gruppe stellen. Wie ihr da reinkommt, das erzählt euch gleich Ole. Ihr könnt auch gerne per Mail schicken an kevin.scheuren@meinsportradio.de. Dann machen wir da mal was Kleines Buntes für euch. Ja, und das war's. Danke, Christian.
Bitte gerne. Bis bald.
Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschka.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Ich glaube, es war eine sehr muntere Ausgabe zu doch einem eher unmunteren Singapur Grand Prix. Aber das ist halt Singapur. Also wer der ernsthaft jetzt erwartet hat, da ist jetzt richtig Action, ja, dann das ist nicht unbedingt realistisch. Aber wir hoffen natürlich alle, dass es in Russland, ja, auf unserer aller Lieblingsstrecke besser wird. Mal sehen. Davor gibt es noch die Q&A-Ausgabe. Da könnt ihr jetzt, also heute, die zeigen wir morgen auch, noch Fragen stellen in unserer Facebook-Gruppe. Starting Grid F1 Fans einfach Anfrage stellen und dann könnt ihr dabei sein, mit uns diskutieren und mit anderen sehr tollen Hörern und auch mit Hardcore-Fans. Und ja, kommt da mal rein und wir hören uns beim nächsten Mal hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich immer nur eins, keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.